So, heute machen wir mal eine ganz spezielle Folge, ja, nur für euch. Tiefe Einblicke. Wir übergeben Staffelstäbe. Und das bezieht sich nicht nur auf unsere lieblichen Krächzestimmen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Der Philipp, du lachst schon, aber wir haben uns weder getroffen, noch haben wir geknutscht, noch sonst irgendwas, ja, aber ich habe es trotzdem geschafft, dich anzustecken. Was ist los?
Ralf, also heute ist die Stimme auf jeden Fall schon besser, als es in den letzten Tagen der Fall war, aber ich würde sagen, gut ist auf jeden Fall noch anders. Wir haben das letzte Folge ein bisschen thematisiert, dass es sich leider erwischt hat, weil es ja nicht zu überhören war, und prompt ging die Folge online, wirklich am vergangenen Freitag hat es mich eingeholt, Freitag aufgewacht, direkt Halsschmerzen gehabt, Husten, Schnupfen, dachte ich auch, ja, super Timing, also wenn es überhaupt für krank sein, sage ich jetzt mal, irgendwie ein gutes Timing gibt, dann ist es auf jeden Fall auf gar keinen Fall eine Woche, bevor man ein Rennen laufen möchte. Und ja, seitdem hänge ich so ein bisschen durch, also bezogen auf, man sollte natürlich keinen Sport treiben, wenn man krank ist. Mir ging es dann eigentlich am Wochenende auch, ja, ich bin nicht todkrank gewesen, aber man hat gemerkt, es ist Sonntag besser gewesen, dann dachte ich mir, komm, gehen wir auf Nummer sicher. Montag nochmal easy und dann sollte das hoffentlich passen. Ja, war ich gestern 11 Kilometer laufen in für mich eher gemütlichen 4 Minuten auf dem Kilometer. Heute Morgen aufgewacht, direkt wieder beschissen gefühlt. Also das ist nicht, glaube ich, der beste Weg Richtung Sonntag, sage ich mal. Deswegen muss ich heute, glaube ich, nochmal einen Ruhetag machen. Heute ist Mittwoch, also wenn wir aufnehmen. Weil, ja, so richtig gut ist es nicht. Also es gibt Schlimmeres, aber es ist irgendwie, wie soll ich sagen, wenn man schon hier, das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht sehen, aber wenn man hier beim Aufnehmen mit so einer fetten Daunenweste noch sitzt, weil es einen ganzen Morgen schon wieder irgendwie fröstelt und friert und keine Ahnung, und man ein Heißgetränk nach dem anderen sich reinzieht, dann ist irgendwie das Ganze nicht so richtig, noch nicht auf so richtig stabilen Beinen wieder, würde ich sagen. Aber ich sag mal, du klingst zumindest besser, Ralf.
Ja, ich klinge tatsächlich besser, aber gut noch nicht. Also es ist ja immer so, seid vernünftig, ne? Also macht auf gar keinen Fall Sport, wenn ihr euch fiebrig fühlt oder sowas, ja? Also kalt ist schon auch immer eine schlechte Idee, ja? Bei mir hat es auch angefangen, tatsächlich an einem Tag, als wir aufgezeichnet haben. Da haben wir besonders lange irgendwie gesessen und aufgezeichnet, weiß gar nicht mehr, mit wem das war. Und dann habe ich mich danach den ganzen Tag fröstelnd gefühlt. Mhm. Das ist für mich ein ganz schlechtes Zeichen, ja, weil ich normalerweise nicht so ein Frösteltyp bin, gar nicht. Ja, und dann wusste ich schon, nicht gut. Ja, so dann schon Handbremse, ja, nicht, also gar nichts Intensives sowieso nicht. Ja, und dann ging es aber auch so, dass ich halt 5, 6, 7 Tage immer so am Nachmittag leicht erhöhte Temperatur habe. Ja, und wir hatten das ja schon erwähnt. Das ist für Männer halt ganz kurz vor Todkrank.
Absolut, also wir hängen am seidenen Faden hier.
Genau, ja, also und dann ich meine, ich habe dann auch überhaupt keinen Bock, mich zu bewegen, ehrlich gesagt. Und ich habe jetzt auch nicht das dringende innere Bedürfnis, dann laufen zu müssen. Ja, mal raus ein paar Meter spazieren, aber da musste Mary mich an manchen Tagen schon auch an Ohren ziehen, dass ich überhaupt dann rausgegangen bin. Das ist natürlich immer besser, wenn man es gemacht hat, ja, als wenn man dann doch den ganzen Tag irgendwie zu Hause rumgeschimmelt hat. Das ist auf jeden Fall besser. Aber dann, wann fängst du wieder an? Ne? Das ist ja dann immer so die Frage, ja, wann fängst du tatsächlich wieder an? Ich habe relativ lange gewartet, weil ich ja auch immer noch dieses Stimmproblem hatte. Ja. Ja, man hört das ja immer noch ein bisschen. Ich bin immer noch flach in der Stimme.
Ja.
Und ich bin jetzt einmal ganz locker auf dem Rad gewesen, aber hier zu Hause einmal gelaufen, weil das Wetter einfach zu schön war, da musste ich halt einfach laufen. Und gestern bin ich draußen gewesen auf dem Rad. Es war relativ frisch auf dem Rad. Aber anschließend habe ich halt immer noch dieses Röcheln und die belegte Stimme, auch wenn ich mich so schon wieder völlig in Ordnung fühle, also nicht mehr krank fühle. Ja, das ist ja. Ja, aber du hast ja noch Schweigen gehabt, habe ich zumindest bis jetzt den Eindruck. Weil wenn das richtig durchgeschlagen hätte, dann wärst du ja am Wochenende richtig den Bach runtergegangen. Ne?
Ja, ich habe dann Freitag schon direkt die Handbremse reingehauen. Natürlich versucht wirklich tagsüber auch nochmal ab und zu hinzuliegen, um zu schlafen. Frische Luft ist wirklich auch natürlich, glaube ich, schon echt gut. Natürlich, wenn man sich halt irgendwie entspannt draußen bewegt, irgendwie ein bisschen spazieren geht. Und ansonsten habe ich geschaut, dass ich neben der ohnehin ja obligatorischen Portion AG1 sonst einfach viel frisches Obst noch esse. Wir hatten relativ viel frische Oder Orangen hatte ich noch gekauft, die ich noch im Supermarkt mir eingesackelt hatte, und Zitronen und sowas. Vitamin C ist sehr wichtig. Ansonsten Vitamin C, Zink, Vitamin D sind so die Klassiker, die, glaube ich, das Immunsystem ganz gut boosten können. Das heißt, ich konnte es jetzt zwar nicht mehr so komplett abwenden, aber es hätte auch schlimmer laufen können. Fieber hatte ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber irgendwie, wenn es einmal drin ist, man wird es halt auch, also so richtig schnell los wirst du es halt auch nicht. Und gestern Morgen dachte ich mir dann, ja komm, ich fühle mich eigentlich wieder ganz okay, kleine Runde laufen, um auch einfach mal zu gucken, wie ist so die Bestandsaufnahme, wäre sicherlich sinnvoll. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben jetzt wirklich irgendwie seit Anfang der Woche in Regensburg wieder richtig frostige Temperaturen bekommen, heute Morgen auch Schnee auf den Dächern gehabt, und gestern Morgen war es halt schon knapp unter Null wieder, also so minus 1, minus 2, und da war natürlich schon kurz der Gedanke, gehe ich lieber aufs Woodway-Laufband und bleib drinnen, oder gehe ich raus, weil frische Luft tut ja auch gut. Ich habe mich dann für die Variante mit der frischen Luft entschieden, was sich, glaube ich, rückblickend jetzt eigentlich in meinem konkreten Fall eher als Nachteil erwiesen hat, weil diese sehr frische Luft, die man jetzt einfach auch nicht mehr, oder ich zumindest läuferisch ja nicht mehr gewohnt war, dass man das so inhaliert, sage ich jetzt mal, hat nicht geholfen, die Sache besser zu machen. Also tatsächlich war ich dann den restlichen Vormittag und auch am Nachmittag, wo ich ein, zwei Calls hatte, stimmlich echt angeschlagen, muss ich sagen. Dann hast du permanent diesen Hustenreiz wieder gehabt im Hals, was halt auch schon hart nervig ist. Und offensichtlich ja, wie gesagt, heute Morgen dann auch jetzt nicht gerade besser aufgewacht. Deswegen, ja, mal gucken, entweder eine ganz kleine Runde nochmal easy joggen auf dem Laufband heute Abend oder vielleicht sogar heute einfach nochmal gut sein lassen und dann morgen schauen, wie es ist. Pulstechnisch war es zum Glück wieder ganz okay. Ich habe ja da natürlich die Möglichkeiten, das nachts sozusagen auszuwerten. Da hast du ja dann auch Vergleichswerte aus den letzten meistens 30 Tagen, also wie du da liegst zum Durchschnitt. Das war jetzt schon wieder relativ normal, und auch gestern beim Dauerlauf, ich meine, das war jetzt natürlich eher ein gemütlicher Dauerlauf mit 4-Minuten-Schnitt. Das war so im Bereich von, ich glaube, knapp über 140. Also das ist jetzt für mich eigentlich jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich jetzt mal, für das Tempo. Deswegen habe ich mir da eigentlich noch nichts dabei gedacht. Aber dann, ja, wie gesagt, nach dem Laufen natürlich schnell geduscht und so, das schon alles, aber auf dem Weg zum Physio, wo ich natürlich vorbildlich logischerweise mit Maske war, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich den nicht anstecke, wobei ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr als ansteckend empfunden habe. Ja, habe ich dann schon gemerkt, so der Hals kratzt wieder so ein bisschen, beziehungsweise du bist die ganze Zeit so am Hüsteln, und ja, das war auf jeden Fall dann wieder ein bisschen nervig, und heute ja, hänge ich so ein bisschen wieder in den Seilen. Ich bin schon irgendwie, ihr kennt das ja, ne? Du wachst dann schon morgens irgendwie auf und fühlst dich eigentlich jetzt irgendwie, als fehlen noch so 30% von der Energie, vom Akku irgendwie, und ja, das ist jetzt nicht das beste Zeichen, aber bis Sonntag ist noch ein bisschen Zeit. Einholen kann man jetzt sowieso nichts. Sonntag wird ein für mich wichtiges Rennen, dazu kommen wir aber später dann noch ausführlicher. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal noch kurz in die Werbung sozusagen für die heutige Folge, weil ich schon angeteasert habe, was bei mir ohnehin schon Standard ist, bei Ralf ja auch, das wisst ihr, ist unsere tägliche Portion AG1. Das hat auch nach wie vor natürlich, ist bei mir nach wie vor natürlich Prio. Ihr wisst, also ich schätze, ihr wisst, weil ich vermute, ich bin nicht der Einzige, bei mir im Umfeld sind schon einige Leute, die gerade so ein bisschen am Kränkeln sind, dass das natürlich eine sehr gute Möglichkeit ist, ergänzend zu einer guten Ernährung euer Immunsystem noch zu unterstützen. Das hilft natürlich auch, um wieder gesund zu werden. Bei AG1 ist unter anderem auch Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C beinhaltet, was eben hilft, das Immunsystem zu unterstützen. Und über unseren, sagen wir mal, Community-Deal habt ihr die Möglichkeit, zusätzlich zu eurer Monatspackung AG1 außerdem auch noch einen Shaker, eine Aufbewahrungsdose, 5 praktische Travel Packs, nehme ich natürlich nach Berlin wieder mit am Donnerstag, sowie einen Jahresvorrat an Vitamin D3 mitzubekommen. Das Ganze könnt ihr finden unter www.athleticgreens.com/bestzeit oder ihr schaut einfach bei uns in die Shownotes. Wie gesagt, wenn ihr diesen Link verwendet, dann bekommt ihr eben nicht nur diese Monatspackung, sondern auch die Goodies für unsere Community.
Ja, und logischerweise habe ich mich damit letzte Woche auch beschäftigt. Geht ja nicht anders, ja. Kann man übrigens super pimpen mit Orangensaft oder Zitronensaft. Zitronensaft. Du bist ja auch so ein Zitronensaft-Freak, ne? Ja. Traubensaft ist auch super, geht aber auch mit Tee. Ne? Also kann man wunderbar mit einem schönen Ingwer-Tee, das ist richtig was für einen Philipp, ne?
Oh, ja. Also, das wäre der Horror. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Ingwer nicht gut ist. Also das ist natürlich Quatsch. Ingwer ist tatsächlich sehr gut fürs Immunsystem.
Ja, und dann, dann passt das ganz gut, dann kann man das so schön wegschlubbeln, ne? Während man auf dem Sofa liegt und die 23 Lieblingsserien anschaut. Ne? Wer dazu Zeit und Gelegenheit hat, ja, wenn nicht, ja, dann ist halt richtig blöd. Aber je mehr Stress ihr habt, umso mehr müsst ihr halt auf eure Gesundheit und auf eure Ernährung achten. Ja, Key bleibt natürlich auch immer schlafen, klar. Ich hatte übrigens die ganze letzte Woche richtig erhöhten Ruhepuls nachts. Hm. Und da weißt du schon, dass es, da kannst du gar nichts machen. Ne? Ich hatte übrigens eine ganz interessante, ich hoffe mal, dass es eine Fehlmessung war. Jedenfalls war eine Nacht, gucke ich morgens drauf und dann erhöhter Ruhepuls. Ich so, hä? Was denn jetzt? Ne, war doch schon erhöht. Und dann war der Ruhepuls angeblich 120 in der Nacht.
What?
Okay. So hab ich auch geguckt. Ja, und ich so, 120? Sekündchen mal. Ich hatte keine wilden Träume. Ja, ich war eigentlich eine ganz, ganz entspannte Nacht. Ich hatte jetzt auch nicht mehr, ich hatte letzte Woche so schlimme Nächte mit so Hustenanfällen.
Ja.
Das ist für mich die absolute Hölle. Ja, so.
Ist null erholsam. So, du kommst ja gar nicht erholsam, richtig in Schlaf. Null erholsam. Rein, ja.
Aber das war eigentlich eine erholsame Nacht und da habe ich gedacht, okay, was hast du heute Nacht gemacht, dass du Puls 120 hattest? Wenn ich Rad fahre, ja, also so entspannt wie gestern, dann habe ich einen Durchschnittspuls von 110. Ja, und das ist so, keine Ahnung. Also ich hoffe mal, dass es eine Fehlmeldung war oder dass mein Herzschrittmacher irgendwie ausgerastet ist, I don't know.
Ja, es ist
schräger Mist.
Es ist wichtig, und das können wir nicht oft genug betonen, bei allem sportlichen Ehrgeiz, den viele von euch ja auch an den Tag legen, dass man solche Signale jetzt nicht blind ignoriert, weil das unter Umständen dann doch echt blöde Folgen mit sich bringen kann. Also ihr wisst wahrscheinlich, also ihr habt die Möglichkeiten, wir haben es oft genug ja auch mit Whoop schon vorgestellt, wofür das dienlich sein kann, ja, nicht nur für Schlafanalysen, sondern natürlich auch, um generell so die Herzfrequenz zu überwachen und dann natürlich auch die entsprechenden Rückschlüsse zu ziehen, genauso wie das Immunsystem zu unterstützen. Ja, gesunde Ernährung ist immer wichtig. Ergänzend natürlich kann man da auch nachhelfen, gerade wenn man vielleicht viel Stress hat oder wie viele von euch auch ja echt eine Menge trainieren, dann macht sowas auf jeden Fall Sinn. Und sollte es trotzdem mal so weit kommen, dass es einen dann irgendwie einholt, dann ist halt eigentlich schon echt das oberste Gebot der Vernunft, Rücksicht zu nehmen. Und auch wenn es schwerfällt, mal nicht laufen zu gehen oder anderweitig zu sporteln, weil das macht die Sache nicht besser. Ganz im Gegenteil, da kann auch echt dumme Sachen passieren. Und das auch ja bei uns Leistungs- oder Profisportlern hatten wir wirklich jetzt schon einige auch dann immer mal wieder Probleme mit dem Herz oder einer Herzmuskelentzündung sogar und das muss man ja wirklich nicht riskieren.
Aber tatsächlich hat es ja auch, wir wollten uns ja noch mit den Laufereignissen des letzten Wochenendes befassen, ein paar prominente Absagen gegeben. Ne? Ja. Weiß nicht, was da immer so hinterstand. Da gab es auch wohl Visaprobleme und solche Geschichten bei Läuferinnen, vor allen Dingen aus Afrika. Aber zum Beispiel wollte ja ein guter Bekannter von dir eigentlich auch in Hannover laufen, ja, und ist dann nicht gelaufen, weil er sich nicht in Form fühlte. Ja, das war natürlich schade, Julian Wanders, der eigentlich da ja mit Amanal Petros gemeinsam sehr schnell laufen wollte. So ist es eine schöne Solo-Nummer für deinen Vereinskameraden geworden, ne?
Ja, richtig. Julian hatte das ja schon vor einigen Wochen mal ja auf Instagram, glaube ich, war es, kommuniziert, dass er gerne mit Amanal in Hannover starten würde, dass die auch ähnliche zeitliche Vorstellungen hatten, was sie da angehen wollen würden. Und ja, dann auch schon die ganzen letzten Monate zusammen trainiert haben. Insofern hätte das sicherlich Sinn gemacht, denn auch der Zweitplatzierte in Hannover, Dennis Kipniego, ist Teil der Trainingsgruppe von Julian Wanders. Also da sind mehrere Leute ganz offensichtlich auch gut drauf gewesen. Bei Julian allerdings zuletzt leider nicht so gut. Da gab es einfach, also die ganz genauen Hintergründe weiß ich nicht, aber ich habe schon mitbekommen, dass es dann doch ein paar Probleme im Formaufbau gab, so ein bisschen Übertraining vorhanden war und nachdem ja die ersten Marathonversuche sozusagen ja auch nicht ganz so smooth gelaufen sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, macht das ja nur Sinn, dass man dann vielleicht nicht ins offene Messer rennt, sondern anerkennt, dass momentan was nicht richtig passt und man vielleicht mehr Zeit braucht, auch vielleicht für Regeneration und sich die dann auch nimmt, um einen späteren Marathon anzupeilen. Die Marathonsaison beginnt ja gerade erst im Frühjahr. Da ist ja Hannover jetzt eigentlich schon einer der ersten Termine gewesen. Es gibt jetzt dann die nächsten Wochen reihenweise Marathons im In- und Ausland. Bis zu, ich glaube, Prag ist immer noch oft auch ein sehr gut besetzter Marathon. Der ist ja dann schon immer Anfang Mai normalerweise. Also da gibt es jetzt noch viele Optionen. Die Frage wird sicherlich eher sein, kann man sozusagen die aktuelle Form, wie soll ich sagen, oder sich neu nochmal ein bisschen neu sammeln und einen zweiten Anlauf machen. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Ihr wisst ja, oftmals sind solche oder meistens sind solche Marathonvorbereitungen ja über 12 Wochen, vielleicht manchmal auch länger geplant, und das ist ja natürlich alles im besten Falle auf sich aufbauend. Wenn da jetzt was dazwischen kommt, muss man jetzt erstmal schauen, dass man tatsächlich eigentlich eher ein bisschen Luft dran lässt, damit der Körper erstmal wieder zur Ruhe kommt, und dann muss man schauen, was man mit der verbleibenden Zeit vielleicht noch machen kann. Ich finde die Entscheidung mutig und sinnvoll, ehrlich gesagt. Ich habe da natürlich, da gab es auch dann verschiedenste andere Insta-Accounts, die solche News gerne teilen. Und natürlich gab es dann auch, wenn man in diese Kommentarspalten schaut, das ist aber ja immer so im Leben, da gibt es genügend Hater, die da irgendeinen Mist posten und meinen, ja, und keine Ahnung, und jetzt tritt er da gar nicht an und so. Sorry, Leute, also auf dem Level, das hilft ja nichts, wenn du irgendwie da dich an diese Startlinie schleppst und am Ende dann sehenden Auges irgendwie ins Desaster läufst, dann wird danach auch irgendwie das Maul sich zerrissen über dich. Ich finde es stark, dass man im Vorfeld dann selber irgendwo anerkennt, oder das Umfeld oder der Coach oder wie auch immer, wer dann diese Entscheidung auch vielleicht forciert hat, zu sagen, ich glaube, es macht in der Situation jetzt keinen Sinn, und geh lieber mal ein, zwei Schritte zurück und dann schauen wir mal, ob wir im Frühjahr jetzt noch einen in Angriff nehmen oder vielleicht sonst auch erst im Herbst. Das ist ja auch kein Drama. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man nach einer Phase, wo man wirklich die letzten ein, zwei Jahre vielleicht auch mit ein paar Rückschlägen zu kämpfen hatte, dann auch die richtigen Leute im Umfeld hat, die einen in so einer Situation auch zur Seite stehen.
Ja, und leider hat es ja auch Rabea Schöneborn letzte Woche zerlegt, ja, rangekämpft nach der Knie-OP im Herbst wieder, ja, auf eine gute Form gebracht, wollte ja auch in Hannover laufen, dann halt Probleme mit dem Fuß. Mit der,
ganz mysteriöse Sache, ich weiß gar nicht, wie weit das ausgebreitet war öffentlich, aber ich habe es jetzt gepostet.
Hat sie gepostet, ja, das war so eine Nervengeschichte.
Genau,
ja,
mit einem Ganglion, was den Nerv abgedrückt hat, und dann Taubheitsgefühl im Fuß, klang auch jetzt schon ein bisschen spooky, muss ich sagen. Also, ich glaube, da kriegt man schon ein bisschen Bammel, wenn man auf einmal seinen Fuß nicht mehr spürt. Und da musste wohl auch sehr, sehr zeitnah ein Eingriff unternommen werden, um, wie soll ich sagen, anhaltende Nervenprobleme damit auch dann aus dem Weg zu räumen.
Ja gut, die hat natürlich immer ein bisschen Vorteil. Ja, wir haben es schon gesagt, es ist ja so eine etwas zwiespältige Situation vielleicht, wenn du ja deine Schwester, die schon eine sehr, sehr gute Leistung hingebarbt hat, dann so nah bei dir hast, das hilft natürlich auf der einen Seite, weil du bist halt nicht alleine, ja. Bist halt natürlich dann auch sehr, sehr gut betreut. Das Umfeld da in Berlin ist ja exzellent, was das angeht. Aber du weißt natürlich auch, dass du jetzt die nächsten 3 Monate keinen Marathon laufen wirst, logischerweise, ja. Also das ist dann eher dann wieder die große Nummer. Das ist immer der Nachteil für dieses Metier, dass du eben nicht in 5 Wochen den nächsten Wettkampf haben könntest, weil da ist dann halt einfach gar keiner. Ja, und so viele Belastungen sind dann halt einfach auch nicht möglich. Ja, und dann ist so eine Zeit bis zu einer Olympia-Quali gar nicht mehr so weit, ne? Also das ist schon auch erstaunlich, ja. Olympia-Quali hat Amala aber abgehakt, ja. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber jetzt irgendwie nicht negativ überrascht, sondern über die eher konservative Herangehensweise, ja, weil das Rennen war ja eher auf eine Progression angelegt, ist dann nachher nicht ganz bei rausgekommen, sondern eher ein gleichmäßiges Rennen bei rausgekommen, aber es war zumindest, fand ich, durchaus klug angelegt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben es im Podcast hier auch schon erwähnt, ich habe ihn formtechnisch schon auf jeden Fall so eingeschätzt, dass er auch in der Lage wäre, sozusagen, seine persönliche Bestzeit anzugreifen, weil die Vorleistungen, die er jetzt seit Jahresbeginn da abgeliefert hat, im Halbmarathon auch über 10 Kilometer und so weiter, die waren wirklich, wirklich gut. Das, was man sehen konnte, was er irgendwie in Kenia trainiert hat, Da hat man ja auch direkt oder indirekt ab und an Einblicke, was die Jungs da so gemacht haben. Das klang natürlich auch hervorragend. Wir wissen, dass er in der Höhe, gerade in Kenia, mit dieser Trainingsgruppe um Julian Wanders perfekte Trainingsbedingungen für sich vorfindet und deswegen ja auch so viel Zeit im Jahr dort verbringt. Am Ende muss ich jetzt sagen, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Hannover schlecht reden, ganz gar nicht, also bitte nicht falsch verstehen, das ist bestimmt eine tolle Veranstaltung, ich bin da noch nie gestartet, deswegen kann ich das nicht so bewerten, aber natürlich kann man Hannover nicht mit Valencia vergleichen, was die Dichte des Feldes anbelangt. Es ist natürlich jetzt brutal stark, dass er sich auch zu seinen sonst schon zahlreichen Erfolgen auch noch Sieger und Streckenrekordhalter jetzt vom Hannover-Marathon nennen kann. Das ist auch, muss man ja erstmal erreichen. Das ist natürlich toll. Das ist alles klasse, nicht falsch verstehen. Aber natürlich, wenn du in so einer Wettkampfsituation bist wie in Valencia und da ist er eben seine Bestzeit ja auch gelaufen, dann hast du da halt sehr viele Leute in dieser Range noch um dich rum, wo du jetzt nicht viel Arbeit selber erledigen musst, wo du vielleicht auch noch von anderen ein bisschen mehr getriezt wirst, hinten raus wirklich ans Maximum zu gehen. Ich denke, es war zu einem gewissen Zeitpunkt ja dann auch einfach für ihn schon klar, dass er dieses Rennen gewinnen wird. Er hat ja nicht den Anschein gemacht, dass er irgendwie so krass am Kämpfen war, dass er damit rechnen muss, noch hinten raus einzugehen oder irgendwie so, sondern das sah ja dann schon zu einem gewissen Zeitpunkt sehr kontrolliert aus. Und kontrolliert ist, glaube ich, die beste Umschreibung, die man für dieses Rennen, was er da abgeliefert hat, nennen kann. Das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern es ist ja erstmal ein krasses Standing, wenn du eine 2:07:02 als kontrolliertes Rennen einfach mal abliefern kannst. Und das noch nicht mal, ohne dass du dann hinten raus richtig krass gefordert wirst. Also das ist ja schon mal einfach ein krasses Niveau, was er sich da inzwischen erarbeitet hat. Ich glaube trotzdem, dass in einem anderen Rennen, in einer anderen Rennsituation vielleicht diese PB auch möglich gewesen wäre. Aber das ist jetzt halt, wie soll ich sagen, das ist jetzt Kaffeesatzleserei von mir. Und er hat ja noch viel vor sich. Gibt ja jetzt überhaupt keinen, wie soll ich sagen, keinen Grund der Annahme, dass er diese Marke nicht noch brechen kann. Für mich hat Amanal auf jeden Fall das Potenzial, noch unter 2:06 zu laufen. Und wer weiß, was dann noch möglich ist. Aber eine 2:05er Zeit sehe ich bei ihm auf jeden Fall. Dafür hat er eigentlich alle Fähigkeiten, sowohl was Unterdistanzen anbelangt, sowohl was Trainingsbelastbarkeit anbelangt, sowohl was Mindset anbelangt, der denkt sich halt auch nicht so viel im Vorfeld. Also wir wissen das, wir haben es ja schon öfters besprochen, auch in Valencia, ist er auch schon mal beim deutschen Rekord einfach in der falschen Gruppe angelaufen. Also in der noch viel schnelleren Gruppe, was auch gar nicht so mit Tono Kirschbaum damals abgestimmt war. Aber dann hat er sich gedacht, jetzt bin ich schon hier, dann laufe ich halt einfach mit. Und dann ist halt einfach 2:06 gelaufen. Und diese Unbekümmertheit ist für ihn auf jeden Fall, glaube ich, ein Segen. Und deswegen ist Hannover für ihn stark gewesen. Es hat sicherlich auf seinen Namen weiter eingezahlt. Er ist jetzt Sieger eines City-Marathons. Er ist Streckenrekordhalter. Er hat die Olympia-Quali im Sack. Es ist nicht davon auszugehen, dass noch drei Leute schneller rennen als er. Also der kann eigentlich mit Paris 2024 jetzt auch schon sicher planen. Und wer weiß, das sorgt ja vielleicht dann auch dafür, dass andere Rennen jetzt dann im Herbst oder wie auch immer mit noch ein bisschen mehr Risiko angegangen werden können. Und ich sag's hier nochmal, die 2:05 ist machbar für ihn.
Also ich bin gespannt. Übrigens hast du dich jetzt schon aus dem Fenster gelehnt, ne? Mit 2:07 reicht, da bin ich nochmal gespannt. Da kommen wir gleich nochmal zu. noch zwei, drei kleine Aspekte, die mir aufgefallen sind. Also erstens musste Amanda ja schon relativ früh selber pushen, ne? Also die Gruppe zusammenhalten und pushen. Ja. Dann gab es halt ja eine Situation, die immer mal vorkommen kann. Er selber hatte, glaube ich, eine falsche Flasche genommen. Hat dann, da haben sie, fand ich, relativ lange rumdiskutiert, aber die anderen wollten dann nicht von seiner Flasche nehmen. Er hat die sofort angeboten und hat gesagt, hier, ich habe die falsche Flasche. Ja, aber die haben es dann komischerweise nicht genommen. Das habe ich gar nicht so richtig verstanden.
Hat er es den Tempomachern geben wollen oder Mitstreitern?
Nee, das war sein Trainingspartner.
Ja, dann darf er die, glaube ich, also das ist jetzt natürlich auch Spekulation von außen. Entweder hat dann Dennis üblicherweise tatsächlich was anderes in seiner Flasche und wollte deshalb nicht davon trinken, weil er Angst hat, dass er Magenprobleme bekommt.
Aber oder Amanal hatte ja die falsche Flasche genommen.
Dann darf er sie eigentlich nicht nehmen, um das nicht disqualifiziert zu werden. Weil es ist auch so, dass zum Beispiel Tempomacher zum Beispiel dürften auch nicht die Flasche nehmen, wenn sie für deine Gruppe Pace machen und dir überreichen, sondern du musst als Athlet schon selber deine Flasche nehmen. Natürlich war das jetzt dann in dem konkreten Fall ein Versehen, aber vielleicht hat er dann befürchtet, dass wenn Amanal seine Flasche ihm Ach so, quasi ja, okay. übergibt, dass er disqualifiziert also wird sozusagen.
Man sah jedenfalls, dass da irgendwie ein Denken drin war. Ne? Mhm. So alleine das waren halt ein paar hundert Meter, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Dann hat er selber im Interview nach dem Rennen ja gesagt, dass er Probleme mit dem GPS hätte. Das ist natürlich einfach so, ja. GPS, wenn du aus der Stadt in die Außenbezirke der Stadt läufst, kann sein, dass du mal ein GPS verlierst.
Würde ich nie machen, ehrlich gesagt. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich würde nie.
Aber was machst du dann mit den Kilometerzwischenzeiten?
Ich habe in der Vergangenheit bei solchen City-Rennen eigentlich immer die klassische Stoppuhrfunktion meine Uhr genommen, weil ich natürlich schon davon ausgehe, dass ein Veranstalter von so hochkarätigen Rennen gewissenhaft Kilometerschilder aufstellt, weil die Strecke auch vermessen ist. Also sollte eigentlich nicht so schwierig sein, wenn die Strecke eh vermessen ist, zu wissen, wo genau die Kilometer sind und dementsprechend diese Schilder zu platzieren. Und genau aus den Gründen, oft zum Beispiel in Frankfurt auch ein Problem. Frankfurt, zumindest im Bankenviertel, Hochhäuser, ist es eigentlich üblich, dass das GPS halt nicht richtig funktioniert. Und um sich da nicht selber verrückt zu machen, hast du ja normalerweise, weil du trainierst ja dann 3-4 Monate auf so ein Rennen hin, du hast deine Splits ja im Kopf. Wenn du jetzt eine 2:10 rennen willst, ist es eine 3:05 auf dem Kilometer. Wenn du wie Amanal im Bereich von 2:06 laufen möchtest, ist es 3 Minuten glatt auf dem Kilometer. Das ist ja nicht so schwer hochzurechnen. 3 Minuten, 6 Minuten, 12.
Gut, aber du wirst ja nervös, wenn du plötzlich eine 2:55 da hast oder eine 3:10 da hast.
Genau, das ist natürlich das Problem. Ja. Und das gab es in Frankfurt auch bei mir mal, dass ein Schild oder zwei Schilder dann irgendwie auf jeden Fall nicht richtig gestanden haben können, weil die Unterschiede so krass sind. Wie du sagst, du kannst ja nicht, also ich auf meinem Niveau renne ja nicht im Marathon versehentlich mal einen Kilometer in 2:50 oder so, außer es ist freier Fall vielleicht, aber
aus Versehen.
Ja, genau, so random wie bei Kilometer 18, das passiert mir jetzt eher selten, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist es normalerweise, wenn die Schilder richtig stehen, eigentlich in meinen Augen die verlässlichere Variante, wirklich nach den reinen Zeiten und den Schildern zu gehen. Und du musst ja dann auch nicht weiter hochrechnen, sondern ich nehme immer nur die Fünfer-Splits. Weißt du hast dann, schreibst du dir einmal auf deinen Arm von mir aus, wenn du es dir wirklich nicht merken kannst, schreibst du, bei Amanal ist es leicht, aber 3 Minuten 00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00 und dann drückst du halt nach.
Schreibst du dir Zwischenzeiten auf den Unterarm?
Ich nicht, aber ich kenne Leute, die es machen. Wenn es ein bisschen komplexer ist zum Mitdenken, weil dass die dann zumindest die Fünfer-Splits oder wenn sie durchlaufend die Uhr laufen lassen, dass sie dann halt die was weiß ich, Kilometer 35 das Zeit ist, aufschreiben.
Das ist ja lustig. Also auf die Idee würde ich nicht kommen. Ich kenne aber auch Menschen aus meinem direkten Umfeld, die sich viele Sachen gerne auf die Hand schreiben, um sie nicht zu vergessen.
Habe ich schon oft gesehen auf dem Unterarm tatsächlich. Ja.
Aber das finde ich, also es erinnert mich ein bisschen an, es gibt manchmal so große Gastronomien, also so, keine Ahnung, Biergärten oder sowas, ja, wo sehr viel Bier raus befördert wird und eben auch in größeren Bestellungen. Da gibt es oft dann so Auflistungen, ja, was 3 Bier kosten, 5 Bier kosten, 10 Bier kosten, keine Ahnung. Ja, und das finde ich immer ganz lustig, wenn das Bier 2 Euro kostet.
Ja, gut, da kann man sich natürlich eigentlich auch sparen. Ich sage jetzt mal, bei Amanal.
Das ist so ähnlich wie mit 3:00 ist relativ leicht zu rechnen. Ja, aber wenn du 3:13 ausgerechnet hast, dann musst du schon mal kurz nachdenken.
Ja, vor allem, wenn es dann mal unter 3
geht. Aber das Nachdenken hilft dir doch, dich abzulenken.
Ja, aber ich sage mal, ab einem gewissen Punkt ist das so mit der Sauerstoffversorgung des Gehirns manchmal schon ein bisschen schwierig, so jenseits von Kilometer 30.
Und meinst du jetzt im Alter oder meinst du jetzt während des Laufens?
Ja, vor allem auch 3, alles über 3 ist, geht ja noch, weil wenn es 3:05 ist, dann ist ja auch nicht so schwer, 15 und so weiter. Wenn es mal unter 3 geht, ich weiß, dieses Problem haben sehr wenige Menschen auf diesem Planeten.
Ja, aber es kann ein Problem werden. Kann ja auch unter 4 oder unter 5 sein. Also da bist du ja trotzdem dann in den 40ern oder 50ern.
Genau, wenn du 2:58 ständig hochrechnen musst, ist dann schon ein bisschen irgendwie
siehst immer 2 ab von der Glatten.
Eigentlich ja. Aber ich sag dir, bei Kilometer 30 ist das manchmal mit den vermeintlich einfachen Rechenaufgaben, kann kompliziert werden.
Also es würde mich nochmal interessieren, ne? Also wer von euch zu Hause schreibt sich Zwischenzeiten auf und Kilometer Zwischenzeiten oder 5 Kilometer Zwischenzeiten? Wo schreibt ihr die hin? Warum und wie viele? I love it. Ja, also tatsächlich wüsste ich jetzt nicht, Also im Triathlon wird schon auch eine Menge Quatsch gemacht.
Auf dem Rahmen oder sowas?
Ja, da schreibt man eher drauf, wann die Verpflegung ist.
Okay.
Aber das stellen sich auch viele auf der Uhr ein, dass sie sich eine Weckfunktion alle 20 Minuten einstellen.
Ja. Ja.
Aber das, da schreiben sich Leute schon mal Sachen drauf, also was die Verpflegung angeht. Ja. Da habe ich neulich ein ganz spannendes Oberrohr gesehen, und zwar das von Mathieu van der Poel, einer der herausragenden Klassikerfahrer oder überhaupt Radfahrer unserer Generation. Ein brettgeiler Crossfahrer halt auch. Und der hatte, was war denn das, weiß ich jetzt gar nicht mehr, hatte jedenfalls eine Liste für die unterschiedlichen Verpflegungspunkte. Ja, und da war dann immer drauf, der Punkt, wo er sich verpflegen wollte, also oft dann vor einer schwierigen Steigungspassage etc. Und was, ja, also unterschiedliche Farben mit unterschiedlichen Flaschensymbolen und so weiter. Und dazu gab es noch dreimal im Verlauf der gesamten Etappe Smileys. Mhm. Und da wurde natürlich wildes spekuliert, was das jetzt sein könnte. Ja, was die Smileys wohl bedeuten. Und keine Ahnung, ob er da Donut gereicht kriegt oder sich Gummibärchen reinschmiert oder bis hin zu Ketone. Das ist so eine Nummer, die im Radsport sehr heiß diskutiert wird. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind schmal bis nicht existent, dass es eine Leistungsverbesserung hat, aber es ist bekannt, dass verschiedene Rennställe damit experimentiert haben. Und das wurde dann halt gleich heiß diskutiert. Also, ne? Der schreibt sich das schon auf und der fährt dann halt auch schon mal mit Sauerstoffschuld und mit hohem Tempo. Rechts, links hast du nicht gesehen und guckt trotzdem da drauf und liest da irgendwelche Sachen. Aber es ist auch schon, ja, war jetzt die Flasche blau, grün oder gelb? Keine Ahnung.
Ja, also das mit den Ketonen ist echt interessant. Findet langsam auch so ein bisschen den Weg in den Laufsport. Also ich habe zumindest jetzt schon ein paar Leute gesehen, die damit auch schon experimentieren. Das ist vielleicht noch nicht im kompletten Profibereich. Womöglich wird das da schon gemacht. Dann weiß ich es nur noch nicht davon, aber ich habe es jetzt schon im Sub-Elite-Bereich schon gesehen, dass Leute da auch schon Produkte erworben haben, die übrigens extrem teuer sind. Also das ist wirklich sehr preisintensiv und da wohl, ja, man verspricht ja von einer lang anhaltenden Energiezufuhr, glaube ich. So, das ist eigentlich so das Geheimnis dahinter. Was natürlich für so Langzeitausdauergeschichten dementsprechend natürlich große Vorteile birgt, wenn es denn so ist. Aber du hast auch schon richtig angesprochen, die wissenschaftliche Lage, wenn man da versucht, ein bisschen was zu finden, ist jetzt noch nicht so richtig, wie soll ich sagen, allumfassend oder weder, dass es bestätigt noch dementiert so richtig. Ist natürlich jetzt auch eher, wenn wir jetzt beim Leistungssport bleiben, natürlich auch eine sehr spitze Zielgruppe, die das verwendet, um eine Leistungsverbesserung zu erzielen. Ich weiß gar nicht, für was Ketone. Also, weißt du, ich meine, die Produkte sind ja irgendwie hergestellt, die werden jetzt ja nicht nur für, glaube ich, 10 Radfahrer oder 10 Läufer hergestellt. Also ich habe da mal dann spaßeshalber gegoogelt, es gibt dann auch Shops oder Marken, die sowas vertreiben, die machen das ja nicht für 10 Personen. Wer da sonst die Abnehmer sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja dann auch für die irgendwie aufwendig herzustellen. Also
es gibt schon sehr viele Radfahrer.
Und du meinst im Amateurbereich, dass sie das auch schon
haben? Ja. Der Nachahmungseffekt aus dem Profisport ist extrem.
Ja, gut,
und das geht ja über alle Bereiche. Das geht ja von Styling, Klamotten, you know it. Mhm. Ja, über, wie oft haben wir darüber gesprochen, einzelne Einheiten, die dann ganz dringend nachgemacht werden müssen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist ja auch in Ordnung. Ja, wenn jemand meint, oh geil, ich will ganz dringend jetzt mal 4x 2000, 5x 1000 und 4x 400 in einer Einheit Vollgas rennen, dann soll er das machen, ja. Aber nicht beschweren, dass es ihm scheiße geht am nächsten Tag, ja.
Ja, ja, also gut, natürlich,
wer 10.000 Euro Sachen auch, ne?
Für ein Rad ausgibt, ja, der denkt sich dann wahrscheinlich auch nicht so viel, ob da nochmal so eine Flasche Ketone, keine Ahnung, 50 Euro kostet. Ich weiß gar nicht, was da der Preis aktuell so ist, aber
ja. Erinnerst du dich noch an dieses aufbereitete Wasser von den Norwegern, das ich mal erzählt habe?
Ja, stimmt.
Ja, da waren wir ja im Tausenderbereich. Ja. Ja, da waren wir, ja, also, that's crazy stuff.
Ja, abartig. Ja. Das ist wirklich abartig.
Vielleicht versuchst du das einfach mal mit Gemüse und Kartoffeln.
Das geht das ist auch schon meine Basis, genau, zum Einstieg erstmal, was gesunde Ernährung anbelangt.
Sag mal, und wo wir gerade bei extremen Ausdauergeschichten sind, ja, wir reden gleich noch über die Halbmarathon-DM, weil da gab es auch ein paar...
Und Hannover, müssen wir vielleicht trotzdem noch kurz erwähnen, Halbmarathon, auch schon bei uns im Podcast zu Gast gewesen, hat natürlich auch Hendrik Pfeiffer gewonnen, der auf dem Weg zum Boston-Marathon ist und sich da, glaube ich, auch schon sehr drauf freut. Boston ist, da muss ich mir jetzt überlegen, es muss
in
wahrscheinlich...
In 2 Wochen.
Ist das schon 2 Wochen? Weil ich habe gelesen, dass Hendrik auch plant, diese Woche Berlin zu laufen. Das wäre dann ein bisschen kurz davor. Aber gut, der wird schon wissen, was er macht. Also von dem her dann...
Also er hat ja vor dem Halbmarathon in Hannover am Samstag noch einen Long Run gemacht.
Ah, krass. So als Vorbelastung quasi.
Ja, als Vorbelastung ein Long Run und dann den Halbmarathon. Den ist er jetzt auch nicht gerade gejoggt.
Nee,
war irgendwas 63, schlag mich tot.
62, 57, glaube ich, oder so.
Ja, siehst du, dann bist du halt schon flott unterwegs. Aber er liebt ja die doch intensiven Belastungen und Einheiten, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Übrigens ja, sein Coach und der Coach von Amanda Petros, Tono Kirschbaum, konnte nicht in Hannover sein, weil Corona krank leider. Herzliche Grüße und gute Besserung.
Okay, kurze Side-Info, also vielleicht aber auch nur gefährliches Halbwissen, aber ich habe gehört, dass Hendrik sich hat er das nicht bei uns sogar im Podcast gesagt?
Der trainiert sich selber, ja,
ist richtig. Genau. Aber der Ziehtrainer oder der ihn, glaube ich, auch, genau, ja.
Okay. Ja. Ne, dafür war aber in der Betreuung zum ersten Mal, dass ich ihn zumindest öffentlich wahrgenommen habe, der neue Bundestrainer für den Marathon unterwegs.
Okay.
Matthias Kohls. Mhm. Ja, langer Bekannter von mir, weil wir gemeinsam in Leverkusen mal Sport gemacht haben, vor Jahrzehnten, also im letzten Jahrhundert irgendwann. Er war selber dann sehr, sehr lange bei ASICS und der ist inzwischen Marathon-Bundestrainer und ist da zum ersten Mal halt auch öffentlich aufgetreten, hat Amanal eigentlich die ganze Zeit da begleitet und gecoacht. Und da kamen schon ein paar kluge Anmerkungen zu dem, was da gerade passiert. Und der sieht natürlich auch eine coole Perspektive, was die nächsten Monate in Richtung Olympische Spiele angeht, weil ja eben auch die Frauen in Form von Deborah Schöneborn schon abgeliefert hat, respektive die sich halt auch schon in den Unterdistanzen sehr stark präsentiert haben. Und da hofft er natürlich, dass da wirklich eine super Truppe in 1,5 Jahren am Start sein kann bei einem Marathon, der dann ja in Mitteleuropa zu entsprechenden Zeiten natürlich auch eine starke Wirkkraft haben kann. Da werden allerdings auch sehr, sehr viele sehr, sehr gute Leute antreten, nehme ich mal an. Das war ja bei Olympischen Spielen nicht immer so, weil ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Sydney, da war es halt relativ spät, ja erst im Sommer, und da war das halt Kollision mit den Herbstmarathons und schwere Strecke, relativ kalt, und da war das dann vergleichsweise weniger hochklassig, und das war davor bei Olympischen Austragungen oft der Fall, dass da nicht die Top of the Pops da waren. Ja, du hast ja das Vergnügen gehabt, mit Elliot in einem Rennen zu sein. Aber ihr habt euch nur kurz gesehen, glaube ich, ne?
Ja, ich hatte irgendwie, also eigentlich haben wir vereinbart, dass er zwischendurch mal auf mich wartet, aber irgendwie hat er das dann doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, also fand ich dann rückblickend schon ein bisschen schade eigentlich, aber nein, Quatsch. Also tatsächlich, ich stand natürlich mit ihm da an der Startlinie, war ja dann doch ein eher überschaubares Feld, wie das halt bei Olympischen Spielen dann so ist, in dem doch sehr großen Sambodromo. Also das war dann schon sehr übersichtlich, und da es ja doch bei uns geregnet hat am Start, waren auch die Tribünenränge jetzt nicht so stark gefüllt, sage ich jetzt mal. Also da hast du schon außer den Volunteers nicht so viele andere Menschen gesehen und natürlich die Betreuer der verschiedenen Nationen. Aber tatsächlich ist Elliot dort ja dann überhaupt das erste Mal Olympiasieger geworden und war so auch immer noch so ein bisschen, finde ich, der Beginn seines steilen Aufstiegs. Also nicht, dass er davor, also das muss man auch nochmal sagen, wir haben das, glaube ich, hier auch schon thematisiert, er hat eine extrem lange Karriere, ist ja, glaube ich, schon mit 18 oder also unter 20 ja schon damals Weltmeister in Paris geworden, über 5000, hatte dann wirklich auf der Bahn über all die Jahre, wo er dabei ist, war er immer Weltklasse, hat aber immer das Nachsehen gehabt gegen vermeintlich stärkere Leute, wie auch zum Beispiel damals einen Elgerusch, einen Bekele, zumindest bei den Großereignissen. Und sein Stern, wenn man so will, ist ja dann, also zu dem, wie soll ich sagen, zu dieser Lauflichtgestalt, die er wahrscheinlich heute für viele darstellt, der ist ja erst mit dem Wechsel auf den Marathon und dann auch mit 2015, 2016 rum so richtig erst aufgegangen. nicht zuletzt dann auch medial sehr stark gepusht durch dieses Sub-2-Stunden-Projekt, das jetzt zweimal umgesetzt wurde. Und genau, heute natürlich für die Leute, die die Szene kennen und da interessiert sie natürlich unvorstellbar, dass man vielleicht früher mal den Eliud Kipchoge vielleicht auch nicht kannte, obwohl der natürlich für Szene-Insider schon extrem lang dabei ist. Paris, Weltmeisterschaften, was war das, 2003 oder so?
2003.
Muss ich mal vorstellen. Also da schon Weltmeister geworden in wirklich fast jugendlichen Jahren noch und 20 Jahre Karriere auf Top-Niveau, jetzt ja auf der Straße nochmal in ganz anderen Sphären unterwegs, das ist schon eine krasse Beständigkeit.
Absolut. Barclays Marathon wollte ich euch noch eine kleine Episode erzählen. Ja, wir haben es ja haben wir das überhaupt gehabt in unserer letzten Folge? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Haben wir das mit Franz besprochen?
Ich glaube nicht richtig.
Ne? Also jedenfalls drei Finisher hat es gegeben. Zum ersten Mal seit 7 Jahren überhaupt wieder Finisher. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die kleine Anekdote aus dem vergangenen Jahr, als der Belgier Karel Sabel nachts aufgegriffen wurde von der Polizei, weil er mit Müllcontainern Konversation betrieben hat, die er allerdings für eine Familie hielt, weil er so fertig war aufgrund des Schlafmangels. In diesem Jahr gab es halt auch eine besondere Begegnung, und zwar der Sieger, also einer von den dreien, die es geschafft hat, aber der am schnellsten wieder zu Hause war, John Kelly. Der war tatsächlich Wiederholungstäter, der hatte das schon mal geschafft vor einigen Jahren. Und der war auf der letzten Runde so furchtbar müde, dass er gedacht hat, okay, ich muss jetzt irgendwie intelligent schlafen. Aber er wusste ja, dass noch zwei weitere mit ihm auf der Runde sind. Jetzt wollte er natürlich auf gar keinen Fall in eine Situation kommen, dass er pennt und die anderen an ihm vorbeilaufen. Also hat er sich mit dem Kopf auf eines dieser magischen Bücher draufgelegt, von dem man eine Seite, nämlich die seiner Startnummer, mitnehmen muss. Das hat er dann gemacht. Und dann hat er nur wenige Minuten gehabt, bis der Zweite dann kam und ihn praktisch wieder geweckt hat. Ja, da war natürlich dann gleich wieder Adrenalin und hast du nicht gesehen und dann hat er nicht geschlafen. Aber er wusste, ich muss irgendwann irgendwie nochmal schlafen. Das wird nicht funktionieren sonst. So, und dann hat er einen Move gemacht, der sehr schräg klingt, aber im Nachhinein auch irgendwie cool ist. Also jedenfalls hat er sich in eine Fahrspur von einem Truck, der irgendwie da im Wald gearbeitet hat, reingelegt, um halt durch die Frische und Kälte des frisch aufgeworfenen Bodens nach relativ kurzer Zeit wieder geweckt zu werden. Ja, also die Menschen, die den Barclay angehen, sind andere Menschen als jetzt wir so normale Menschen. Ja, also wir können uns da eine ganze Menge Sachen nicht vorstellen, das unter anderem auch nicht. Jedenfalls hat er dann nach dem Rennen erzählt, während er da so lag und vor sich hingedämmert hat, hatte er entweder eine Begegnung oder eine Erscheinung. Jedenfalls hätte er einen Freund getroffen, den er seit 20 Jahren nicht gesehen hat und das letzte Mal im College irgendwie. Und der wäre mit seinen Kindern da vorbeigekommen und die wären halt auf so einem Hiking-Trip gewesen, ja, und die seien da vorbeigekommen und hätten ihn aber nicht angesprochen, sondern seien einfach weitergegangen. Ja, so, und dann hat er nachher gedacht, oder entweder habe ich jetzt hier komplett geträumt oder ich hatte vollständige Halluzinationen oder das ist tatsächlich wahr, aber es klingt sehr unwahrscheinlich, ja. Dann hat er das öffentlich gemacht, ja, und es stellte sich raus, es war tatsächlich sein Freund von vor 20 Jahren.
Nein!
Ja, der, also im Nowhere dieser Barclays-Wälder, ja, tatsächlich da mit seiner Familie lang gedappelt ist, ja. Und die wussten, dass dieser Barclays da stattfindet, ja, und haben dann halt einen Menschen da auf dem Boden liegen sehen. Und dann hat sich der Typ noch gesagt, das ist eigentlich eine Art und Weise, wie John Kelly jetzt hier pennen würde. Ja. Und wollte den nicht wecken. Ja, und also ich meine, das scheint schon eine sehr andere Szene zu sein, offensichtlich. Also jedenfalls hat er da Menschen getroffen. Aber da denkst du ja wirklich, okay, Schlafmangel bis Texas und zurück. Jetzt hast du hier komplett den Verstand verloren und siehst irgendwelche Menschen.
Genau, vielleicht auch einfach irgendwie
sieht out man, of the nowhere deines Erinnerungsvermögens.
Ja. Sieht man Dinge, die doch in der Realität so gar nicht stattfinden. Ja,
das ist schon wirklich krass, ja.
Irre, ja.
Ja, ja. Und nee. Im Hier und Jetzt werden Halbmarathons gelaufen, letzte Woche Deutsche Meisterschaften, ja, auf dem Weg zum Hamburg-Marathon, ja, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Richard Ringer, sehr stark gelaufen, ja, nah an seine Bestzeit ran, aber viel mehr Höhenmeter und windig war es wohl auch, deshalb Dreiergruppe, ja, sind die da zusammen vorne weggetobt und zusammen mit Simon und Philmon, also ich muss sagen, das ist schon eine starke Marke auf dem Weg zum Marathon. Deshalb wart noch mal mit den 207.
Ja, also ja, also grundsätzlich erstmal zu Freiburg muss man sagen, wirklich, was die Männer da abgerissen haben, ist wirklich ein brutal hohes Niveau. Ich kann mich jetzt so aus dem Stegreif nicht erinnern, wann zuletzt ein Halbmarathon-DM-Titel, das muss auf jeden Fall schon einige Jahre her sein, 10 reichen bestimmt nicht, in einer 61er-Zeit weggegangen ist und der Zweitplatzierte nur wenig dahinter war auch noch mit einer 61er-Zeit. Das ist schon wirklich, wirklich brutal hohes Niveau, was sich entwickelt hat. Also haben wir ja schon öfters jetzt besprochen, bei den Frauen sowieso, auch letztes Jahr in München natürlich schon mannschaftlich sehr geschlossen aufgetreten, Europameisterin geworden. Aber auch bei den Männern muss man sagen, wirklich jetzt, du hast gerade gesagt hier, Amanal, ja, 207. Ich würde mich trotzdem aus dem Fenster lehnen, dass ich glaube, dass diese Zeit ausreichen wird. Ich sehe jetzt noch nicht unbedingt direkt drei Leute, die eine 206 laufen. Aber es ist wirklich...
Ich wette dagegen. Ich mache es einfach mal. Ich wette dagegen.
Okay.
Um Abendessen.
Ja, gerne, Ralf, gerne. Bin ich sofort dabei. Ich glaube, also ich würde mich natürlich freuen, wenn es so ist, weil das tut der Szene nur gut. Ich glaube, so eine starke Laufszene, egal Männer oder Frauen, in so einer Dichte hatten wir lange auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jemals schon so gut war. Also im Marathonbereich ja ganz offensichtlich nicht, weil deutsche Rekorde, die hatten ja in der Vergangenheit doch eine sehr lange Halbwertszeit. Und das tut der Szene gut. Das ist Werbung für den Sport. Man ist international, glaube ich, auch wieder so ein bisschen auf dem Radar, dass die Deutschen ganz offensichtlich auch ganz ordentlich auf der Straße laufen können. Soweit ich weiß, plant der Simon Boch, glaube ich, keinen Start auf der vollen Distanz im Frühjahr, wobei man da natürlich mit diesen Leistungen jetzt auch auf jeden Fall davon ausgehen muss, dass er seine noch Bestzeit, ich sage jetzt extra noch Bestzeit, weil die steht ja noch aus, boah, das war so eine Corona-Edition in Dresden damals, glaube ich, weiß es nicht, 2021 genau. Dann wahrscheinlich, und da waren die Bedingungen jetzt ja auch nicht gerade rosig, um es mal vorsichtig auszudrücken, bei seinem Debüt.
Völlig windig, ja.
Genau, da ist ja schon eine 2:10er-Zeit gelaufen, also ich glaube, das ist ja klar, dass er da deutlich drunter bleiben kann. Dann haben wir natürlich jetzt hier Philemon Abraham, hatten wir noch mit Barcelona, auch mit einer 2:08er-Zeit, hauchdünn über der direkten Quali-Zeit. Richard hat eine 2:08 noch stehen, auch aus 2021. Würde ich jetzt auch mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er die auf jeden Fall verbessern kann, weil sehr beständiges Frühjahr, zweimal eine 61er-Zeit gelaufen, jetzt hier beim Meisterschaftsrennen Freiburg jetzt wahrscheinlich nicht die allerschnellste Strecke, Bedingungen ist auch nicht perfekt. Nicht zu vergessen, sein Ausflug auf 5 Kilometer in Monaco auf der Straße, ja auch eine 13:30er-Zeit gelaufen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, quasi aus dem Marathontraining raus, ist ja da immer noch eine ordentliche Menge an Speed da, deswegen, wir wissen ja, er läuft in Hamburg, wir werden mit Hamburg auch ein bisschen zu tun haben, sagen wir mal. Wir werden auch da vor Ort sein. Dazu aber dann in einer anderen Folge vielleicht noch ein bisschen mehr Details. Wir sind da im Hintergrund an ein paar Sachen am Arbeiten. Und ich glaube, dass das ein extrem spannendes Rennen wird. Wir dürfen nicht vergessen, Haftom Veldai, auch der wird in Hamburg am Start sein. Letztes Jahr ja in Berlin beim Marathon eine starke 2:09 gelaufen. Wir haben inzwischen wirklich ein Überangebot an Athleten, möchte ich fast sagen, und bei den Frauen natürlich auch an Athletinnen, wo den Kampf um diese drei Plätze extrem spannend machen. Und das wird uns nicht nur dieses Frühjahr, sondern auch im Herbst bzw. Winter und natürlich noch nächstes Frühjahr, glaube ich, sehr gut die Fans und die Szene unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass wir dann auch sowohl drei Starterinnen als auch Starter in Paris an der Startlinie haben werden, die da richtig was drauf haben werden und sich da auf gar keinen Fall verstecken müssen. Zumal wir ja dann wieder wissen, dass solche Meisterschaftsrennen im Hochsommer eigene Gesetze haben und Paris jetzt auch keine ganz einfache Strecke wird, was Höhenmeter anbelangt. Auch das macht die Sache natürlich spannend, dass man dann nicht nur nach einer Starterliste und den, gemeldeten Bestzeiten gehen kann. Für die Szene wirklich eine absolute Bereicherung.
Ja, und bei den Frauen war ja in Freiburg Miriam Dattke vorne in 1:10, 47, hatte fast 40 Sekunden Vorsprung auf Dominika Meier.
Ringsburger Doppelsieg.
Da zeigt sich natürlich auch schon, die haben jetzt ja auch so ein Niveau, weil sie wissen, dass sie ein Niveau erreichen müssen, das schon im internationalen Maßstab unterwegs ist und fast ja ein Comeback, ja, Fabienne Königstein.
Ja.
Ganz viele gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren. Und
letztes Jahr auch Mutter geworden, habe ich noch in Kenia getroffen, jetzt im Februar. Mit ihrem Mann und Tochter.
Die ist Dritte geworden, ist 1:12:00 gelaufen und die war super, super happy. Übrigens, was anderes, was ich auch noch bemerkenswert fand, da musst du mir nochmal sagen, ob das besonders viel oder besonders wenig ist. Jedenfalls fast 160 Starterinnen bei den Frauen, bei den deutschen Meisterschaften
und
360 Starter bei den Männern.
Das erscheint mir auch eher viel tatsächlich.
Das sind auf jeden Fall sehr gute, üppige Felder.
Ja.
Und da fehlen jetzt ja noch ganz viele Namen und trotzdem sind es so gute Top-Ergebnisse und auch dahinter eine gute Tiefe. Also das ist schon ordentlich.
Absolut, absolut. Und wie gesagt, von einigen ist ja noch davon auszugehen, dass die jetzt ja dann noch im Marathon starten werden. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch bei den Ringsburgerinnen weiß ich gar nicht, was bei Miriam und Dominika geplant ist. Ich dachte, bei Fabienne hätte ich gelesen, dass sie durchaus noch einen Marathon im Frühjahr plant, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Vielleicht habe ich da auch was überinterpretiert und sie bereitet sich eher langfristig auf einen Herbstmarathon vor. Würde ja auch auf jeden Fall Sinn machen. Wir hatten vorher von Rabea gesprochen, die natürlich jetzt wirklich so viel Pech hatte mit der Knieverletzung und OP im Herbst, dann sich zurückgekämpft hat, jetzt wirklich kurzfristig so eine nervale Geschichte bekommen hat, die eben einen operativen Eingriff so zeitnah einfach erfordert haben. Ich denke, auch für einen frühen Marathon wird's schwierig, vermutlich. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, inzwischen durch die spanischen Rennen gibt's ja da auch in der nicht ganz so klassischen Marathonsaison Optionen. Valencia im Dezember ist ja nochmal 2 Monate, zum Beispiel nach dem Beginn, wenn man so möchte. Berlin ist ja dann oft so der Beginn der Herbstmarathonsaison. Und auch da muss man fast damit rechnen, dass da vielleicht der ein oder andere vielleicht eher zu Valencia optiert, wie gesagt, einfach auch aufgrund der hohen Dichte dieser Elitefelder dort vor Ort.
Ja, und am Wochenende laufen ja in Berlin beim Halbmarathon Alina Renoch. Da geht sicher der Kurs eher dann in Richtung 10.000 Meter auf der Bahn, aber Johannes Motschmann natürlich auch, ne, war ja nicht so glücklich mit seinem Marathon aufgrund von Erkrankungen zuletzt, also da bin ich auch sehr gespannt, ne. So, und dann können wir jetzt ja auch mal zum Kern kommen. Ja.
Da haben alle Leute schon eine Dreiviertelstunde drauf gewartet hier.
Genau, so jetzt alle anschnallen, fertig machen, ne? Achtung, Trommelwirbel. So, jetzt du.
Ja, wie der Titel der heutigen Folge wahrscheinlich schon, es wird wahrscheinlich ein paar Fragezeichen aufgeworfen haben und Neugier vielleicht auch geweckt haben. Es wird gewisse größere Veränderungen geben für mich tatsächlich und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie wir da eine gute Überleitung finden, deswegen hau ich einfach raus. Der Berliner Halbmarathon am kommenden Sonntag, der wird tatsächlich mein letztes Rennen werden. Also zumindest mein letztes Rennen als Profi sozusagen und das hat sich jetzt doch über einen längeren Zeitraum abgezeichnet. Ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, das werden wahrscheinlich manche denken, zum Beginn eigentlich einer Saison. Mir ging es tatsächlich die letzten, ich würde mal sagen 2 Monate rum, ging es mir nicht so gut. Obwohl ich als junger Vater eigentlich allen Grund haben sollte, wahnsinnig glücklich zu sein. Und die Kleine ist auch absolut bezaubernd und ein Sonnenschein. Das ist wunderschön. Aber wie ja viele hier wissen, habe ich immer exzessiv Sport getrieben. Natürlich, Marathontraining ist halt so, dass das auch sehr viel Trainingsarbeit erfordert. Aber ich habe auch sehr viele Nebenprojekte, die ich auch immer gerne gemacht habe und die ich auch dafür verantwortlich mache, dass ich überhaupt so lange sportlich aktiv sein konnte auf dem Niveau, nicht nur aus finanziellen Gründen, weil die natürlich in Teilen auch zu meinem Lebensunterhalt beigetragen haben, sondern auch, weil es mir für meinen Kopf gut getan hat. Ich glaube, nur Leistungssport über so einen langen Zeitraum, ich glaube, ich wäre schon früher ausgebrannt gewesen, einfach weil es mir zu wenig gewesen wäre für die Birne. Aber natürlich jetzt mit der neuen Lebenssituation ist es schon so, dass ich mich die letzten Monate wahnsinnig schwer getan habe, allen Lebensbereichen gerecht zu werden. Also wenn man, ja, was ist gerecht werden, dann kann man es wieder wahrscheinlich diskutieren, aber ich bin ein Mensch, der sehr hohe Ansprüche an sich selber hat in eigentlich allen Dingen, die ich tue, und habe mich sehr schwer getan über die letzten Wochen und Monate allen Bereichen so gerecht zu werden, wie ich das möchte. Und klar, Family First, das ist, steht natürlich außer Frage. Und ich habe mir natürlich auch die Zeit immer wieder sozusagen rausgeschnitzt, natürlich, die ich auch haben wollte, für nicht nur für die Kleine, sondern natürlich auch für Barbara. Aber das führt natürlich dann zwangsläufig dazu, dass man, wenn ich jetzt vergleiche mein Leben vorher, nachher, du hast davor halt sehr viel trainiert und natürlich viel so anderen Kram drumherum gemacht. Das kann man natürlich alles nacharbeiten, das kann man auch alles abends irgendwann noch spät machen. Und da gab es viele Nächte, in denen ich noch bis Mitternacht gearbeitet habe, aber wenn du dann irgendwie um 6 schon wieder aufstehst, um zu trainieren, dann brauche ich euch zu Hause nicht erklären, dass das nicht das Leben ist, das man, glaube ich, als Hochleistungssportler führt, um Regeneration auch dementsprechend zu optimieren, um 200 Kilometer in der Woche zu laufen. Und das habe ich eine Weile versucht, irgendwie alles parallel trotzdem noch hinzubekommen, um dann auch zu erkennen, dass mir das nicht gut tut, weil ich irgendwann einfach komplett durch war, erschöpft war, unzufrieden mit mir selber, auch in Teilen unglücklich, weil mir auch der Sport keinen Spaß mehr gemacht hat, was ich von mir auch nicht kannte, was aber auch, glaube ich, aufgrund der der Erschöpfung ja dann auch nicht so verwunderlich ist, wenn du dich zu jedem Training zwingen musst, zu jedem Training schleppen musst, aber natürlich dann da auch nicht die Trainingsergebnisse bekommst, die du sonst gewohnt bist zu bekommen, dann sorgt das ja nicht für eine Motivation, sondern eher zu einer Situation, wo es einfach noch schwieriger ist, irgendwie sich da aufzuraffen. Und ich glaube, so vor 2 Wochen, 3 Wochen sind es inzwischen, glaube ich, schon, ist mir das dann klar geworden, dass ich was in meinem Leben ändern muss, auch aus Selbstschutz, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich das so nicht mehr gepackt habe und auch nicht mehr so weitermachen konnte. Und ich bin dann auch ein zu gerader Typ, als dass ich das jetzt irgendwie auf Sparflamme noch weitermachen möchte. Dafür habe ich mein ganzes Leben zu viel geschuftet in dem Sport. Ich war nie das ganz große Talent, überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt, sondern immer eher so der, wie sagt man so schön im Englischen, der Blue-Collar-Guy, also jemand, der sich sehr viel erarbeiten musste, der sehr viel über Fleiß und auch über Resilienz in Form von dem Umgang mit Rückschlägen, glaube ich, die Karriere geprägt hat und bis zu dem Zeitpunkt vorangekommen ist sozusagen, auch vielleicht als Ausgleich für den einen oder anderen Rückschlag, vielleicht auch im richtigen Moment auch Glück hatte mal. Sowas wie Rio werde ich natürlich nie vergessen. Das ist klar, das war so ein Kindheitstraum und habe die besten Menschen auch eigentlich in meinem Leben, jetzt mal abseits von der Familie, besten Menschen in meinem Leben durch den Sport kennengelernt und unfassbar viele Erlebnisse, die ich nie vergessen werde. Es war sicherlich in jeglicher Hinsicht charakterbildend und damit meine ich nicht nur die guten Zeiten, sondern ich glaube auch die schlechten Phasen, die da halt auch mit dazugehören zu so einer Leistungssportkarriere. Die möchte ich auch gar nicht missen, weil man daraus auch immer irgendwas gelernt hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt und auch vor dem Hintergrund, dass ja ein neues Leben tatsächlich begonnen hat, das meiner Tochter, aber auch für mich als Mensch in der Rolle als Vater ein neues Leben begonnen hat, möchte ich anders auch da sein. Also es war einfach, glaube ich, ein Aha-Erlebnis war, dass ich dann doch in den letzten Wochen mich ab und an dabei ertappt habe, dass ich zwar physisch da war, aber mental nicht, geistig nicht da war oder zu erschöpft war und irgendwie gedacht habe, eigentlich ist geiles Wetter, ich würde es gerne nochmal mit der Kleinen irgendwie rausgehen, aber irgendwie auch so platt war und dann diese Zerrissenheit innerlich zwischen Pflichtbewusstsein, du musst dich ausruhen für dein Training, aber andererseits auch irgendwie Training nicht mehr so wichtig für mich war, weil das ist halt auch so, das werden diejenigen, die vielleicht schon Kinder hier haben, sehr gut nachvollziehen können. So ein Kind kommt jetzt nicht ganz überraschend in so ein Leben rein von jemandem, aber der Moment, in dem es dann plötzlich da ist, verändert nochmal so viel, was man vorher nicht absehen kann, einfach auch was persönliche Prioritäten anbelangt. Und man stellt sich plötzlich Fragen, die du dir früher nie gestellt hättest, weil Leistungssport so der Hauptantrieb deines Lebens war, aber wenn du dann plötzlich darüber nachdenkst, inwiefern es überhaupt zu rechtfertigen ist, diesen krassen Aufwand zu betreiben, monatelang in Höhentrainingslagern zu sein und was weiß ich was alles, wie gesagt, 200 Kilometer und mehr die Woche zu laufen, um bei mir, ja, vielleicht im besten Falle mal noch eine Sekunde oder vielleicht zwei Sekunden auf den Kilometer schneller zu laufen in einem Marathon, dann ist das vielleicht auch schon das Zeichen, dass man sich gedanklich da von dem Leistungssport entfernt hat, weil natürlich ist das Wahnsinn, so einen krassen Aufwand zu betreiben für sowas. Und ja, von dem her war das ein Prozess, glaube ich, das selbst erstmal zu erkennen, zu akzeptieren, dass man so nicht weitermachen kann und möchte und dann natürlich auch so eine Entscheidung zu treffen, die ja zugegebenermaßen natürlich schwer ist, weil es wäre komisch, glaube ich, wenn mit dieser Entscheidung keine Wehmut verbunden wäre. Es ist das Leben, was ich bin 35, was ich von klein auf kannte. Sport, der mir immer Freude bereitet hat, der immer Antrieb war, die eigenen Grenzen auszuloten und im besten Falle zu verschieben. Und jetzt sozusagen da einen Cut zu ziehen und zu sagen, es beginnt ab Montag nächste Woche, neues Leben, ist erstmal natürlich auch ein bisschen komisch einfach. Fühlt sich einfach auch natürlich ein bisschen komisch an, sozusagen in Unknown Territory sich da zu begeben. Aber ich bin jemand, der viel auf sein Bauchgefühl hört. Und tatsächlich ist es schon so, es fühlt sich nicht falsch an, sondern es fühlt sich richtig an. Und ganz ohne alles sozusagen jetzt einfach von heute auf morgen aufzuhören, wollte ich dann auch nicht. Berlin ist für mich eine sehr bedeutende Stadt für meine sportliche Karriere, klingt komisch immer, ich will immer nicht über Karriere sprechen, ich sage immer meine sportliche Laufbahn, nennen wir es mal so. Es war Ort meiner krassesten Niederlagen. Ich erinnere an 2017, das zu überwinden hat auch eine Weile gedauert, aber es ist natürlich auch vor allem der Ort meiner schönsten Erfolge. Der Berliner Marathon 2015 ist für mich mein bestes Rennen, also das beste Rennen meines Lebens. Ich weiß, ich habe das hier, glaube ich, auch schon oft gesagt, viele denken, es sind die Olympischen Spiele, aber es war mein erster gefinischter Marathon, es war damals dann das Rennen, das mich zu den Spielen gebracht hat. Und dieses Gefühl, diese Ziellinie zu überqueren und unmittelbar danach, das werde ich nie vergessen, das war unfassbar, unfassbar schön. Und deswegen wollte ich zumindest noch am Wochenende, wie gesagt, die sportliche Laufbahn beschließen in Berlin. Wie wir eingangs thematisiert haben, so richtig fit werde ich nicht sein, aber das wird mich jetzt auch nicht mehr davon abhalten, da nochmal in einem Profifeld am Start zu stehen und im Rahmen meiner Möglichkeiten hoffentlich nochmal das dann auch genießen können.
Ja, viele Themen, viele Emotionen, viele Gedankengänge und Lagen, die da natürlich eine Rolle spielen. Im Hintergrund hattest du ja schon Pläne für den weiteren Verlauf des Jahres.
Ja.
Ja, die in unterschiedliche Bereiche gehen sollten, die vielleicht auch überraschend gewesen wären, weil ich glaube, das hätten dir viele nicht zugetraut und auch nicht erwartet. Jetzt sind dann da plötzlich ganz viele weiße Flächen in deinem Terminkalender. Ja, was machst du jetzt mit dem Sporttreiben danach?
Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt ab Montag sozusagen mit dem Laufen irgendwie komplett breche und
Zigarre und
ich wollte gerade sagen, nur noch Whisky und Zigarre und trinkt, ne? Ich bin dann ab Montag mich ein Privatier und werde nur noch irgendwo am Pool sitzen. Das ist natürlich Quatsch. Also Laufen ist so ein fester Bestandteil meines Lebens und in über die meiste Zeit meines Lebens ja auch was gegeben, was gewesen, was mir sehr viel Energie gegeben hat, dieses Draußensein. Das, was euch alle ja auch so erfüllt, das geht mir ja genauso, nur dass es halt für mich auch sehr lange dann irgendwann Leistungssport war. Dieses Draußensein, in der Natur sein, abschalten, natürlich auch mal ballern, mal irgendwo sich richtig auspowern. Laufen kann so vielseitig sein. Es ist schön, auch jetzt, wie gesagt, ich habe die letzten Monate viel auf Trails gemacht. Ich hatte auch ein paar Überlegungen im Sommer, da mal tatsächlich ein bisschen ambitionierter zu probieren, da mal an Wettkämpfen teilzunehmen, weil ich das extrem spannend finde. Aber ich bin auch nicht vermessen. Ne? Ich habe großen Respekt vor den Leuten wie Janosch Kowalczyk, der hier auch zu Gast war. Gut, 100 Meilen wäre jetzt eh nicht unbedingt das gewesen, was ich als erstes ausprobiert hätte.
Nicht so als erstes, ne?
Nee, auf keinen Fall. Aber auch natürlich diese technischen Fähigkeiten der Leute, sich über dieses Terrain zu bewegen, das ist was man als Straßenläufer gar nicht hat. Das muss man erstmal versuchen zu lernen. Aber das hätte ich gerne ausprobiert und weil ich das spannend finde und eine neue sportliche Challenge gewesen wäre. Aber da bin ich auch nicht naiv. Das machst du jetzt nicht mit irgendwie dreimal Joggen die Woche oder sowas. Die Jungs und Mädels, die da unterwegs sind, die trainieren auch richtig krass. Die können auch ganz ordentliche Zeiten flach laufen. So ist das nicht. Und das würde jetzt nicht an meiner Lebenssituation wahnsinnig viel ändern, sozusagen, sich nur neue sportliche Herausforderungen zu suchen. Sondern es geht ja einfach darum, bei mir, glaube ich, einfach die Gesamtbelastung in meinem Leben etwas zu reduzieren, dass ich mal ein bisschen mehr Lebensenergie wieder habe, weil das ist halt der Unterschied zwischen, du machst halt Sport just for fun, als Ausgleich zu deinem Alltag oder wie auch immer, zu, ich renne jeden Tag 30 Kilometer und noch mach noch Krafttraining und mach noch Physio und was weiß ich was alles. Das nimmt dir sehr viel Lebensenergie, das ist halt so. Da bist du halt einfach platt, was ja normal ist, wir sind ja auch nur Menschen. Und dieses Mehr an Energie, das sehe ich tatsächlich auch ein bisschen herbei. Einfach für Familie und auch für Freunde tatsächlich, wo man ja auch wirklich über die letzten Jahre öfters dann mal minimiert hat, wo ich auch verrückterweise auch immer auf viel Verständnis gestoßen bin, wenn ich Sachen abgesagt habe oder nicht zugesagt habe, weil ich gesagt habe, ich Training, keine Ahnung, schaffe ich nicht oder ich muss hier sein oder da sein oder keine Ahnung. Ich freue mich irgendwie auch drauf auf dieses Mehr an, ich sag jetzt mal Freiheit, du hast es weiße Flächen genannt, ich nenne es aber auch jetzt in so bewusst Freiheit und es jetzt nicht, dass Laufen immer eine Last war, aber dieses Nichtdenken in, was mein ganzes Leben fast ja war, in Saisonplanungen, Trainingsplänen, Montag muss ich das machen, Mittwoch muss ich diese Einheit machen, dann denkst du von da schon, wie regeneriere ich am besten, um am Samstag die Einheit hinzukriegen. Das mal komplett beiseite zu schieben, finde ich schon schön und verlockend erstmal. Und ich bin mir ziemlich sicher, die weißen Flächen füllen sich wahrscheinlich relativ schnell mit anderen Geschichten, für die man vielleicht in der Vergangenheit nicht so viel Zeit hatte, präferiert tatsächlich erstmal auch vielleicht jetzt im nächsten halben Jahr oder Dreivierteljahr vielleicht wirklich mehr für Familienzeit. Meine Eltern kommen jetzt nicht hier aus Regensburg zum Beispiel, für Freunde, die man schon länger nicht mehr besucht hat und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal für Urlaub, ja. Auch das ist was, wissen jetzt viele nicht, aber ich meine, der letzte richtige Urlaub, ich rede jetzt nicht von, wir sind mal ein Wochenende wohin gefahren, wo man mal 2 Wochen weg war am Stück bei Barbara und mir, das müsste, ich glaube, das war 2018, weil sonst auch immer der Sport Vorrang hatte. Und Barbara als meine Frau ja auch wirklich, gut, die hat mich nie anders kennengelernt so, aber trotzdem diese Bereitschaft als Partnerin, diesen Wahnsinn über so viele Jahre einfach immer mitzumachen und zu akzeptieren, dass du da nicht sein kannst und da nicht sein kannst und dann bist du 4 Wochen in Kenia, dann bist du 2 Wochen zu Hause, aber die 2 Wochen zu Hause bist du eigentlich schon auch wieder 2 Wochenenden bei irgendeinem Rennen in Barcelona und keine Ahnung und dann fliegst du wieder für 4 Wochen. Das ist ja einfach nicht selbstverständlich. Das ist mir total bewusst. Das ist auch, weiß ich, wahnsinnig zu schätzen. Aber irgendwie vom Bauchgefühl und von den Gedanken, die in diese Entscheidung reingeflossen sind, ist es halt auch so, dass ich, was heißt zurückgeben? Das ist jetzt, klingt jetzt komisch, aber dass man irgendwie mehr präsenter zu Hause sein will, als Partner, als auch Elternteil dann zukünftig. Ich meine, die Kleine ist jetzt erst 4,5 Monate alt, aber irgendwann wird es dann auch um Sachen, ganz banale Sachen gehen, wie, was weiß ich, irgendwie mal, was weiß ich, Kinderschwimmen oder irgendwelche vielleicht auch sportlichen oder musikalischen, was auch immer,
Aktivitäten. Bei Kinderschwimmen bist du jetzt erstmal keine Hilfe, ne? Da brauchst du einen Bademeister
noch. Nee, also das Kinderschwimmen war auch auf mich gleichzeitig bezogen, wir würden uns beide anmelden. Aber auch so ganz banale Sachen, Die für viele von euch wirklich
zur Kita bringen, wieder abholen.
Solche Sachen, ja. Möchte ich auch genauso da sein. Und das ist halt schwierig, wenn man halt sonst viel im Jahr nicht da war oder halt diesen ganzen Tag ja immer durch Trainingseinheiten dominiert werden und die Zeit dazwischen zu optimieren, sich bestmöglich zu erholen. Leistungssport ist ein krasses Ego-Ding, muss man wirklich auch sagen, vor allem wenn es ein Einzelsport ist. Es funktioniert nicht anders, das muss man fairerweise auch sagen. Ego-Ding heißt jetzt nicht, dass jeder von uns zwangsläufig ein Egomane ist. Natürlich habe ich ganz, ganz viele Menschen in meinem direkten Umfeld, die ich als Team bezeichnen würde, die Anteil daran haben, dass ich den Sport auf dem Level so lange so ausüben konnte. Da gehören Physios dazu, da gehören Ärzte dazu, Trainer, Felix natürlich, der im Hintergrund viel organisiert, natürlich Barbara und so weiter und so fort, ganz viele Menschen. Aber an sich ist Leistungssport auf so einem Niveau, es ist einfach ein Ego-Ding. Wie soll ich es beschreiben, allen anderen, so würde ich es vielleicht auch versuchen auszudrücken, allen anderen deinen Lebenswandel aufzuoktroyieren. Weil es ist ja erstmal was du für dich machst, weil du deine wegen mir eigenen sportlichen Ziele erreichen möchtest. Aber du, oder in dem Fall ich, bin ja dann auch davon ausgegangen, dass es für alle anderen okay ist, dass sie manche Sachen in ihrem Leben dafür hinten anstellen müssen ja auch, weil es anders nicht geht. Leistungssport auf so einem extremen Level lässt halt nicht viele Kompromisse zu. Und ich bin jetzt tatsächlich vor 2-3 Wochen an den Punkt gekommen, wo ich wirklich erstmalig das Gefühl hatte, diese Kompromisslosigkeit, die tut mir nicht mehr gut auf dem Level sozusagen, weil ich das Gefühl habe, jetzt beginnt was, wo ich wirklich im Leben was vermisse. Dass man früher schon auch mit 17, 18 eben nicht auf jeder Party war oder andere Sachen in der Teenagerzeit, keine Ahnung, oder auch danach als Student, da jetzt nicht jeden Wochentag irgendwie abends um die Häuser gezogen ist. Das hat man manchmal vielleicht überdacht, aber es hat einem eigentlich nie gefehlt sozusagen. Es hat mich jetzt nie ernsthaft in eine Sinnkrise gestürzt oder sowas, weil das, was ich hatte, der Sport, die Freunde im Sport, also die Trainingsgruppe und so weiter, das war immer das, was mich viel mehr erfüllt hat. Aber jetzt, mit dem Punkt, wo ich jetzt bin im Leben, da habe ich auch erstmal wirklich Angst, dass ich was verpasse, was ich nicht verpassen möchte.
Trotzdem gibt einem der Sport ja auch diese tägliche Dosis an allem Möglichen, ne? Ja. An Adrenalin, an sicher auch mal einen Schmerz hier oder da, aber eben auch an positiven Kicks. Ne?
Voll.
Dass man dann doch anschließend zu Hause sitzt auch und denkt, okay, heute habe ich was Cooles geschafft.
Voll.
Also ich, im Sinne des Leistungssports, ne, was geschafft, weil eigentlich schafft man ja nichts wirklich in einem ganz materialistischen oder in einem, keine Ahnung, wie auch immer, tieferen Sinne. Aber es sind natürlich diese positiven Kicks,
absolut,
die jetzt natürlich andere Bereiche deines Lebens dir erstmal geben müssen. Ne?
Genau.
Und das also, hast du sehr lange gehabt. Ne?
Richtig. Also ob man diese, wie soll ich es beschreiben, diese Extreme, die so eine, auch vielleicht so eine lange Karriere mit sich bringt, da habe ich mit Barbara auch schon lange drüber gesprochen, ob das, da kann sich jetzt vielleicht gar nicht jeder unbedingt so reinversetzen, aber natürlich waren die Tiefs, die haben sich teilweise schon echt richtig heftig angefühlt, aber genauso fühlen sich dann eben diese Hochs, die du dann auch in so einer Zeit hast, an wie, als ob du über den Dingen stehst und schwebst, so, das ist halt wirklich krass, eine krasse Wellenbewegung und das wird zukünftig sicherlich, glaube ich, so nicht mehr da sein. Ob einem das fehlen wird, ist gut möglich. Ich hatte witzigerweise gestern erst in einem, da ging es um ein anderes Thema, ich nenne jetzt da mal keinen Namen, aber es war so ein Panel-Talk aus verschiedenen Athletinnen und mir für Plan International, also für das Kinderhilfswerk, wo wir ja auch Sportbotschafter sind. Und da ging es um, hatten wir so einen Talk, da ging es um Gleichberechtigung. Und eingangs, bevor es losging, haben wir eben auch darüber gesprochen, über Karriereende, weil eine Athletin auch kürzlich die Karriere beendet hat und sie hat auch gesagt, das ist nicht unüblich, dass, also ihr ging es zunächst so, ohne dass sie direkt wusste, was das mit ihr macht, aber es ist scheinbar sehr viel verbreiteter unter Leistungssport, dass man denkt, dass die in ein Loch fallen können, weil man diese, wie du es gesagt hast, vielleicht diese Orientierung nicht mehr hat, diesen strukturierten Alltag nicht mehr hat, dieses auf sehr krass auf Ziele hinarbeiten, sehr schnell Ergebnisse sehen, ne? Training, wenn du vernünftig regenerierst, du siehst, du wirst besser, krasse Trainingseinheiten oder krasse Wettkämpfe, du hast Glücksgefühle und Erfolge. Das wird sich schon erstmal wahrscheinlich ein Anpassungsprozess sein. Andererseits ist es ja so, also natürlich nicht mehr auf dem Level, aber ich habe, wie gesagt, nicht vor, dass ich jetzt gar keinen Sport mehr mache. Ich glaube, der Sport wird bei mir vielleicht ein bisschen vielseitiger werden. Es wird auch Tage geben, wo ich vielleicht mal keinen Bock auf Sport habe. Und stell dir vor, dann kann man sogar einfach sagen, ich mache heute mal nichts. Das ist ja total verrückt, dass man einfach mal sagt.
Wenn das dann der 27. Tag mit nichts ist, dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig, aber vielleicht zukünftig mal ein bisschen mehr. Tatsächlich auch Schwerpunkte legen im Bereich, was weiß ich, Krafttraining oder sowas. Also nicht, dass ich jetzt wie Ryan Hall werden möchte. Wer Ryan Hall noch kennt, googelt ihn. Da gibt es Vorher- und Nachher-Fotos von einem 204-Marathonläufer, der wirklich, der war wahnsinnig dünn und auch relativ groß. Der ist jetzt eine übelste Maschine geworden. Keine Ahnung, wie man das machen kann. Das gar nicht, aber tatsächlich ja auch, tut ja auch der Gesundheit, ist ja zuträglich, vielleicht sich sportlich zukünftig nicht so monokulturell aufzustellen. Natürlich als Leistungssportler machst du alles natürlich in der Hinsicht auf Performance-Optimierung. Und da ist natürlich Laufen ein sehr großer Anteil. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel gewisse Krafttrainingsbereiche für die Gesundheit langfristig abträglich sind. Ganz im Gegenteil. Mila wird auch irgendwann schwerer werden. Schadet auch nicht, wenn ich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, was für den Oberkörper mache, sage ich mal in Anführungszeichen. Also so ein bisschen vielseitiger aufstellen, vielleicht neue Sachen ausprobieren, vielleicht ein Gravelbike holen. Einfach halt ja, im besten Sinne nach Lust und Laune Sport treiben und nicht mehr dieses halt nach einem Trainingsplan orientiert 200 Kilometer laufen. Heißt aber auch nicht, dass ich jetzt nicht mehr laufe. Vielleicht habe ich auch mal Bock und ich laufe wirklich ein Trailrennen ja doch mal mit im Sommer. Dann kann ich euch aber auch sagen, es wird Just for Fun sein.
Das ist ja
auch
was ganz anderes. Das ist ja tatsächlich auch ein anderer Sport.
Es wird trotzdem, ne? Just for Fun sein. Ich habe Sport, da keine Ambitionen zu denken, ich kann mit viermal oder fünfmal oder sechsmal die Woche laufen, da irgendwie die Welt einreißen. Aber das heißt ja nicht, dass man sich solche Dinge nicht zukünftig mal noch als persönliche, wie soll man sagen, läuferische Bewusstseinserweiterung nicht trotzdem mal gibt oder sowas. Also das ist ja trotzdem cool.
Also du kannst jetzt ganz beruhigt schwimmen, laufen und Radfahren. Das stört dein Laufergebnis nicht mehr.
Das ist natürlich richtig, aber dann, wie gesagt, erstmal Schwimmkurs nochmal belegen, um sich mit dem Element Wasser nochmal etwas vertrauter zu machen.
Gestern hat mich noch jemand angesprochen, ich sage aber auch nicht, wer es war, dann ahnst du vielleicht gleich schon was. Eine Veranstaltung im Oktober. Das könnte sehr, sehr schön sein. Ich glaube, da arbeite ich mit dir nochmal drauf hin.
Im Oktober? Ist das irgendwie zufällig in der französischen Südküste irgendwie?
Nein.
Okay, ich dachte schon.
Was ist denn da französischen Südküste im Oktober?
Die Ironman WM.
Nein, das ist ja im September. Also nichts crazy, sondern extrem relaxed sogar. Also es ist eher für... Es ist nicht für Leute, die beim Loslaufen die Uhr abdrücken.
Okay, ich bin gespannt.
Also das kann man auch machen, aber das ist Quatsch. Nee, das ist eigentlich eher eine total entspannte Veranstaltung. Aber ich verrate noch nicht mehr.
Im Oktober, ich bin gespannt. Ja, das klingt aber auf jeden Fall spannend.
Ja, so für retired Ausdauermenschen könnte das ganz cool sein.
Okay. Ja. Ich bin grundsätzlich offen für alles.
Ja. Eine andere Sache ist ja noch der medizinische Bereich. Hast du dich da eigentlich schon mal informiert? Abtrainieren?
Oh ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also ich könnte gar nicht, beziehungsweise es wäre gefährlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt mit der leistungssportlichen Karriere durch, ich habe keinen Bock mehr auf den Quatsch, ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Mein Herz ist wie lange laufe ich denn jetzt? Seit ich irgendwie 5, 6, 7 Jahre alt bin, also sagen wir mal roundabout 30 Jahre laufen, das verändert natürlich ein Herz, was ja ein Muskel ist dementsprechend, und das Herz ist natürlich über so viele Jahre Leistungssport laufen sehr groß, das heißt, wenn man da jetzt einfach aufhört und den Herzmuskel nicht sozusagen wieder runtertrainiert, abtrainiert, dann muss man auch mit wirklich anzunehmenden gesundheitlichen Problemen rechnen. Also allein aus dem Grund könnte ich jetzt gar nicht einfach so aufhören und sagen, ich mache jetzt nichts mehr. Konkret gesprochen mit dem Arzt habe ich noch nicht, aber das würde jetzt sicherlich noch Sinn machen. Ich glaube schon, wenn man jetzt mal von zweimal am Tag trainieren auf vielleicht einmal am Tag trainieren runtergeht, ist, glaube ich, schon mal ein erster solider Schritt. Aber das ist ein Prozess, der natürlich auch jetzt nicht über 2 Wochen geht, sondern über langfristig.
Ich weiß gar nicht, Also es gibt ja Laufbahnberater, ne? Also für Leute, die im Kader drin sind, gibt es Laufbahnberater. Da wird über alle möglichen Dinge gesprochen nach einer sportlichen Karriere. Auch über natürlich soziale Aspekte, über mentale Aspekte, die nicht zu unterschätzen sind. Auch natürlich über die gesundheitlichen Aspekte. Aber ich weiß gar nicht, gibt es sowas für Leistungssportler im DLV, dass da jemand ist? Also vielleicht gibt es das und wir wissen es nicht. Das kann sein, ne? Dass,
genau, dass die Mannschaftsärzte
oder wie auch immer. Also ich glaube, du kannst natürlich.
Es gibt Psychologen, also tatsächlich gibt es
Verbands. Bei Schmidt-Hellinger kannst du natürlich, glaube ich, anrufen. Der würde dir, glaube ich, eine Idee geben. Ne?
Ja. Ich glaube auch, dass ich bin seit Jahren jetzt ja dann schon kein offizielles, also kein Mitglied mehr im Bundeskader. Mhm. Ich glaube aber auch, dass man sich trotzdem da jetzt an das medizinische Team oder auch an den psychologischen Bereich, wir haben ja auch zwei, drei Psychologinnen und Psychologen, die oft bei der Nationalmannschaft mit dabei sind, wo es ja auch um so Themen wie Druck geht oder Ängste und sowas, dass man sich ja die sicherlich wenden könnte, aber der logische Weg für Bundeskader-Athletinnen und Athleten wäre, glaube ich, die Laufbahnberater als direkte Ansprechpartner am jeweiligen Olympiastützpunkt.
Da geht es aber oft auch eher, glaube ich, um
Karriereplanung.
Ja, um Karriereplanung und um Berufseinstieg, ne, danach. Ja,
genau. Also
das ist ja der nächste Punkt. Was schreibst du denn jetzt hin, wenn jemand fragt, Beruf?
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist
Entrepreneur.
Entrepreneur, wir bauen hier Unternehmen auf. Also sagen wir es mal so. Mein Wunsch ist natürlich trotzdem, dass ich in dieser Sportlauf, wie auch immer, Bubble nach wie vor unterwegs sein werde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist relativ hoch, sage ich jetzt mal. Natürlich habe ich im Vorfeld mit meinen Partnern gesprochen, um die natürlich zu informieren. Wir haben ja alle irgendwie laufende Verträge, die ja unter der Prämisse auch geschlossen wurden, dass ich Leistungssportler bin. Und manche Verträge von denen, die ich habe, die gehen ja noch über mehrere Jahre. Deswegen, ich bin ein ehrlicher Typ. Ich bin auch nicht irgendwie jemand, der jetzt wegen der Kohle den Partnern versucht, da irgendwas fortzuspielen, nur um den Vertrag auszusetzen und die Kohle abzugreifen und dann immer sagt, okay, nächstes halbes Jahr, wenn ein Marathon ansteht, dann ist der linke Zehennagel eingerissen und dann, keine Ahnung, ist mir eine Fliege ins Auge geflogen und konnte deswegen nicht performen. So bin ich ja nicht. Also ich habe denen das genauso, wie ich das hier geschildert habe, gesagt, pass auf, ich habe über die letzten Monate realisiert, dass ich das so nicht mehr weitermachen kann und möchte. Das möchte ich euch einfach mal mitgeben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie dann auch unseren Vertrag auflösen, Zusammenarbeit beenden etc., habe ich da vollstes Verständnis für, weil ich bin kein Leistungssportler mehr. Ich werde nicht mehr an irgendwelchen Marathonveranstaltungen mit einer Startnummer vorne für euch da in der ersten Reihe oder zweiten Reihe stehen. Also it's up to you sozusagen. Und das initiale Feedback war, ohne dass ich jetzt Namen nennen möchte, ausnahmslos von allen, dass sie jetzt nicht sehen, wieso sie die Zusammenarbeit mit mir beenden sollten, weil ich für sie ja mehr darstelle oder, wie sagt man das jetzt, irgendwie, dass es nicht komisch klingt, mehr Werte habe über die reine Tätigkeit als aktiver Profiathlet sozusagen. Wie das dann alles laufen wird, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich habe gesagt, die sollen das alle in Ruhe ruhig überdenken und ich will da niemandem, ich erwarte da keine Reflexantwort oder sowas, sondern überlegt euch das und dann sprechen wir in ein paar Wochen nochmal, das wird jetzt dann demnächst mal noch anstehen, aber ich sag mal, ich werde trotzdem höchstwahrscheinlich ja in dieser Welt weiter bestehen bleiben, auch der Podcast, das hattest du ja auch in unserem Gespräch, Ralf, durchaus berechtigt zur Frage gestellt, ob unser Podcast-Projekt hier nach 2,5 Jahren enden wird oder nach knapp 3 Jahren, wir sind ja schon bei 3 Jahren ist dann, ja. Ob wir das einstellen werden, nee, tatsächlich nicht, also wenn es nach mir geht, nicht, ich mag das, nicht nur das wöchentliche Sprechen mit dir, sondern ich mag das natürlich auch so in der Szene, diese Szene weiter zu verfolgen. Ich mag die Gäste, die wir haben. Viele kenne ich persönlich, viele kannte ich auch nicht persönlich. Das ist immer spannend. Und wird sicherlich nicht mehr ganz so viele verrückte Trainingsinsights von mir geben. Aber wie gesagt, laufen werde ich trotzdem noch.
Ja, oder eben doch.
Ja, oder vielleicht doch, wenn man dann irgendwie.
Ja, das wird ja jetzt nicht mehr so straight oder so geradlinig, sondern anders werden. Ne?
Richtig, richtig. Also von dem her, diese Selbstständigkeit, die ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe, sieht es sehr danach aus, dass wir das auch zukünftig so weiter handeln werden. Und ganz konkret kann ich noch nicht sagen, was es wird. Aber was ist das für ein Beruf? Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie, ja.
Tausend Sasser, Teufelskerl.
Sozusagen. Und ja, zum Thema Entrepreneur und Unternehmer. Da kommen wir jetzt separat irgendwann in einer anderen Folge nochmal dazu. Wir haben natürlich auch hier, Felix und ich, noch ein Projekt, wo schon ein paar Leute von euch auch sehr richtige Vermutungen angestellt haben, womit wir auch eine gute Sache unterstützen wollen. Das zieht sich nach wie vor noch etwas, eher die administrativen Geschichten, nicht das Projekt selber, aber wir hoffen, dass wir da natürlich jetzt auch in Mai, Juni vielleicht irgendwie damit mal rausgehen können und dann schauen wir mal.
Aber das ist ja auch so ein Qualitätswechsel auf jeden Fall, weil du hast gesagt, ja klar, zu Profiathleten gehört natürlich ein Team dazu, der ist ja nicht alleine in irgendeinem abgeschlossenen Kosmos, sondern da sind ja viele Leute, die dir halt auch entsprechend, wie soll ich sagen, zur Seite stehen, dir helfen und so weiter und so weiter. Aber letztlich ist es ja so, dass du dein eigenes Tun selbst beeinflussen kannst, was dabei am Ende rauskommt. Das wird sich jetzt ändern, weil im normalen Arbeitsleben man viel mehr davon abhängig ist, dass andere auch mitspielen.
Ja.
Da bin ich dann mal gespannt, wie dein Langmut wird, wenn das zäher wird, ja, also wenn aus Wochen Monate werden oder einfach Leute keinen Bock auf dir helfen haben, qua Instanz oder so, ja. Da bin ich noch mal gespannt, weil ich glaube, das ist durchaus nicht ganz einfach für Leute wie du, die mehr oder weniger ihren Tag selbst gestalten konnten und auch ihr Tun und Lassen selbst gestalten konnten. Ja, das ist schon anders. Ja, was machst du, wenn dir jetzt einer deiner Partner einen 9-to-5-Job anbietet?
Sehr wahrscheinlich ablehnen. Tatsächlich. Also da war ich aber auch ganz, ganz transparent und ganz offen in den Gesprächen, weil die Frage kam natürlich fast bei allen irgendwie, ob ich denn schon einen konkreten Plan habe sozusagen, wie ich es weitermachen möchte. Und ich habe das relativ offen kommuniziert, so wie ich es hier gesagt habe. Ich habe gesagt, ich bin gerne weiter in der Szene aktiv. Ich würde mir gerne diese Selbstständigkeit, die ich über Jahre aufgebaut habe, bewahren. Ich bin, das wissen auch die meisten, immer auch ein Mann für irgendwelche Special Projects ohne große Vorbereitung, weil ich da relativ relaxed zu Werke gehe. Ein klassisches 9-to-5-Arbeitsverhältnis kann ich mir derzeit jetzt nicht vorstellen. Das heißt natürlich nicht, dass das komplett ausgeschlossen ist. Wenn jetzt alle gesagt hätten, wir haben, also danke für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre, aber ansonsten war es das jetzt. Gut, dann wäre mir auch gar nichts anderes übrig geblieben. Ich meine, wie gesagt, ich habe Familie jetzt, wir haben ein Haus gebaut und so weiter und so fort. Also natürlich hat man da auch eine, logischerweise auch finanzielle Verantwortung. Aber auch da hat mich mein Bauchgefühl schon einigermaßen richtig beraten oder bestärkt, sage ich jetzt mal, darin, dass die Art und Weise offener Kommunikation immer noch gut ankommt. Also, weißt du, wie ich meine? Natürlich hätte ich auch irgendwie sagen können, ich versuche das alles, was wir jetzt geschlossen haben, irgendwie noch auszusitzen und 2 Jahre durchzunudeln, 3 Jahre und keine Ahnung, und dann Hauptsache ich nehme jeden Euro mit, den ich da irgendwie noch kriegen kann. Aber ob du dich dann auf einer guten Ebene getrennt hättest sozusagen, würde ich jetzt mal eher bezweifeln, weil so würde ich
auch nicht. Da wären viele Sachen ja einfach ausgelaufen.
Genau, dann wären, und viele Leute wären vielleicht dann auch nicht mehr zufrieden gewesen mit dem, was du halt ihnen bieten kannst, so wie man es eigentlich mal vereinbart hatte. Würde ich mich ja einschließen. Wenn ich eine Vereinbarung habe und man hat das Gefühl, irgendjemand erfüllt es halt so gerade so oder macht da irgendwie so Dienst nach Vorschrift, ich glaube, das wäre, würde bei mir auch nicht gut ankommen. Und das ist natürlich dann auch erstmal schwierig, sozusagen mit sowas rauszugehen, weil man sich erstmal, wie gesagt, in eine Unsicherheitsphase begibt. Es hätte ja sein können, die alle sagen, okay, danke Philipp, wir haben kein Interesse mehr an dir, danke, dass du für uns, dass ich 10 Jahre gelaufen bist. Das war jetzt, wie gesagt, unisono nicht der Fall, sondern die haben sich angehört, was ich weitermachen möchte, haben gesagt, sie hätten, viele von denen haben auch gesagt, sie haben Ideen, sage ich mal, die, wo ihnen eigentlich entgegenkommt, dass ich jetzt zukünftig flexibler bin, zeitlich sozusagen, und nicht gebunden bin in 12 Wochen Planungen auf einen Marathon und hier in Kenia 4 Wochen bin, sondern wo man als Person auch greifbarer ist, irgendwo zu sein. Und das ist ja auch nochmal, das muss man ja auch nochmal betonen. Es geht jetzt ja mir gar nicht darum, dass ich jeden Tag zukünftig hier zu Hause in Regensburg bin. Überhaupt nicht. Ich bin gern unterwegs, mir macht es Spaß, unterwegs zu sein, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten, bei Events zu sein und so weiter. Das macht mir alles große Freude. Mir geht es vor allem darum, dass ich die Tage, die ich zu Hause bin, dann aber auch wirklich da bin, geistig meine ich. Und das war halt, wie gesagt, in den letzten Monaten oft genug nicht der Fall. Und das hat mich selber sehr gestört und da war mir dann irgendwann klar, das wird nicht besser werden, wenn ich versuche, in all diesen drei Bereichen, Leistungssport, aber auch Business und aber Family, das wird nicht möglich sein, mit den 100%, die du hast, irgendwie allem so gerecht zu werden, wie ich das machen möchte. Und dann muss man sagen, ist ein Leistungssport so unnachgiebig, dass man da dann entweder sagt, all in or nothing. Also, genau.
Also ich sehe schon, statt der safen 37,5 Stunden wählst du lieber die 60 Stunden als Unternehmer und Selbstständiger. Ja.
Darauf kannst du natürlich auch rauslaufen.
Sehr schnell, sehr schnell. Ja. Ja, das ist ja meine Frage. Wenn man Leistungssport gemacht hat, dann ist man ja auf jeden Fall verrückt genug, sich mit Haut und Haaren und mit Leidenschaft irgendwo reinzuknien.
Klar.
Das ist ja erstmal ein Charakterzug, den du jetzt ja nicht abgibst am Montagmorgen in der Turnhalle mit einem Turnbeutel, sondern den hast du ja erstmal und den hast du ja auch stark ausgeprägt, weil sonst hättest du das nicht so lange gemacht, wie du es gemacht hast. Und das nimmt man dann, glaube ich, ja doch als Wesenszug mit in seine weiteren Lebensabschnittsbereiche. Ne? Also deshalb. Mal gucken, wie das so wird.
Ja. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ab Montag spätestens beginnt dann ja sozusagen irgendwie ein neues Leben und so viel Pläne habe ich eigentlich noch nicht unmittelbar für danach, was ja aber auch schön ist, außer dass ich tatsächlich dann die Ostertage meine Eltern besuchen werde mit Barbara und der Kleinen, mal eine knappe Woche zu Hause auch bin, weil es ja auch nicht der nächste Weg ist sozusagen von Regensburg aus und alles andere lasse ich mal entspannt auf mich zukommen. Dann werden sicherlich auch noch einige Gespräche anstehen. Felix und ich haben noch ein paar Sachen im Hintergrund. Natürlich nach wie vor noch zu tun, das hatten wir jetzt ja schon gesagt. Aber so schwer es war, irgendwie, wie soll ich sagen, diese Entscheidung zu treffen oder überhaupt erstmal zu erkennen, was vielleicht jetzt der richtige Weg ist für mich, so gut fühlt es sich tatsächlich jetzt an. Ich fühle mich so ein bisschen, wie sagt man so, at peace, so würde ich sagen gerade. Natürlich ein bisschen angespannt fürs Wochenende, gar nicht deswegen sportlich, da kann ich ja schon mal die jegliche Erwartungshaltung nehmen. Eine PB wird nicht zu erwarten sein, Leute. Also ich hoffe, dass das ein Finish wird drin sein.
Reiß dich mal am Riemen, ey.
Ich wollte gerade sagen, aber nicht zuletzt
auch. Reiß dich mal am Riemen. Erstmal anfangen.
Genau, erstmal
losrollen. Dann Blut lecken und dann weiter.
Und dann schauen wir weiter, aber es wird jetzt auch kein crazy Angangstempo werden. Dafür war einfach das Training der letzten Monate, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach zu schlecht. Zu unstet. Jetzt das mit der Woche davor jetzt nochmal hier, hätte es jetzt auch nicht gebraucht, aber ist das alles ist, egal. Ich
das versuche, perfektes Tapering.
Genau, perfektes ich versuche dieses ganze Profi-Zirkus-Ding nochmal richtig aufzusaugen und soweit ich kann auch zu genießen. Ein bisschen Anspannung ist nach wie vor noch da, was ja auch gut ist, das gehört ja dazu. werden sicherlich wieder ein paar schöne Tage in Berlin.
Dann musst du denjenigen, ja, wir haben jetzt ja heute Freitag, wo ihr Lieben da draußen das hören könnt, nochmal sagen, wo sie dich sehen können, also jetzt außer an der Startlinie am Sonntagmorgen, wo gibt's vorher noch eine Option?
Perfekt
zum erstmal einen kleinen Niesanfall.
Direkt mal nach der 90 Minuten.
In der Charité, da gibt's Besuchszeiten.
Mach die Stimme jetzt doch noch schlapp. Ich werde Freitagnachmittag auf der Messe sein, 14 Uhr am Stand von In Silence und ansonsten natürlich rund ums Rennen am Sonntag, klar, vorher, nachher, als ich echt hatte, werde ich natürlich auch im Startzielbereich sein.
Ja, das ist ja dann die eine Sache. Es soll übrigens ziemlich schönes Wetter werden. 9 Grad Sonnenschein. Mein Neffe läuft auch wieder. Ja, ich glaube, dass auch ein Haufen Leute aus unserer Community laufen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du ein paar Fans erleben wirst da. Ja, wünsche ich dir natürlich auch, dass es ein ganz entspanntes, cooles Wochenende wird. Auch wenn du jetzt nicht mehr sprechen kannst. Obwohl er schon Hustenbonbons eingeworfen hat. Ja.
Hilft auch nichts mehr. Boah, krass, ey. Jetzt merke ich schon, dass die stimmliche Situation ausgeschöpft ist, auf jeden Fall.
Angespannt ist, ja. Du, dann lassen wir dich jetzt auch mal aushusten und ausatmen und einatmen und wieder ausatmen. Und ja, wie gesagt, verfolgt das. Es gibt, glaube ich, einen Livestream. Der wird jetzt das Kamera, ich glaube, es gibt eine Kamera, die wird jetzt nicht die ganze Zeit bei dir sein, fürchte ich. Ja, ist natürlich.
Ich denke, die wird bei der deutschen Spitze sein und da werde ich sicherlich am Sonntag nicht ganz vorne zu finden sein. Ich schätze mal, dass Johannes Motschmann und vielleicht auch Hendrik, die werden sicherlich ein Tempo anschlagen, Richtung
61er-Bereich geht, das genau. Sehe ich auch an, ja, genau. Ne. Und knapp dahinter ist dann Philipp, aber wie gesagt, ihr wisst ja schon, wenn ihr in Berlin seid und da lauft, wie man sich treffen kann und wie man mal winken kann, das ist ja gar keine Frage. Dann haben wir im Hintergrund schon ein bisschen Richtung Hamburg, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil das wird auch mit ziemlicher Sicherheit eine sehr coole Nummer. Da freuen wir uns dann auch
hoffentlich dann
viele,
mit wieder
viele bald von euch zu sehen. Ne? Das würde helfen, auf jeden Fall, ja. Aber du hörst es ja an mir, ja. Ich habe mich ja letzte Woche auch ein bisschen durchgekrächzt, ja. Meine Stimme ist noch nicht 100 Pro, aber naja, egal. Ne? Man muss die pflegen, ne? Ist auch, Stimmbänder sind auch Muskeln, ja. Das ist das Gleiche wie mit dem Herzen und mit den anderen Muskeln, ja. Schön pflegen, ne?
Deswegen habe ich hier noch ein paar.
Deine Lieblingshustenbonbons?
Wir machen jetzt keine Werbung, aber es ist.
Geschmacklich, ja, herausfordernd.
Kräuterbonbons aus der Schweiz, die tatsächlich auf die Barbara schwört, wenn man so erkältet ist. Und,
Wer hat es erfunden? Die Schweizer?
Die Schweizer. Und es hilft ja wirklich. Ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade echt so einen krassen Hustenreiz wieder. Es ist ja schon so, dass es auf jeden Fall das Ganze wieder beruhigt. Aber geschmacklich, muss ich sagen, holst du mich halt wirklich nicht ab. Aber
Hauptsache, es hilft. Sehr fein umschrieben, dass es einfach Schrott schmeckt, ja. Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch ein cooles Wochenende. Ja, Philipp, ich wünsche dir, ich kann ja leider nicht da sein, weil ich dann schon in Malle sein werde. Ich wünsche dir ein ganz tolles letztes Wochenende als Profiathlet. Ja, ein Dankeschön. Super Wochenende in der Hauptstadt. Und dass du einen schönen und würdevollen Strich drunter machst.
Dankeschön, Ralf. Ich bin mir sicher, die ein oder anderen von euch, die werden wir vielleicht tatsächlich dort noch irgendwo treffen. Würde mich auf jeden Fall freuen und für diejenigen, die natürlich selber laufen, auf dem Wege auch schon mal viel Erfolg, egal ob in Berlin oder woanders. Straßenlaufsaison geht wieder los und wünsche euch dafür schon mal alles Gute. Habt ein schönes Wochenende.
Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.